Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 51. Heute mit Quark,
Muzzletop,
Flybee,
Brieftaum,
Felix.
Jetzt schon.
Ja,
das, was kommen wird.
Für alles, was kommen wird.
Für alles, was heute noch kommen wird. Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Und heute ist Vatertag. Deswegen haben wir uns
Alkohol was besorgt. Tolles ausgedacht.
Ganz genau, tolles ausgedacht.
Genau, wir machen sowas, was sonst keiner macht.
Genau. Ja. Und wir entschuldigen uns für alles, was jetzt passieren wird. Und wenn ihr es doof findet, wenn wir immer blöd sind, dann solltet ihr einfach aufhören, uns jetzt zu hören. Nee,
für diese Sendung. Ich glaube, heute werden wir tatsächlich noch blöder, weil außer Marc, der hier komisches Lightbier trinkt.
Total gut. Bud Light, auf jeden Fall das beste Bier, was du nicht kaufen kannst. Doch, kannst du kaufen. Das ist das Problem.
Nicht kaufen solltest.
Das beste Bier, was du nicht kaufen solltest.
Macht Sinn.
Genau, also wenn ihr sonst irgendwie viele Informationen wollt und wenig Spaß, dann wird er ja normal bei uns richtig.
Normalerweise
haben wir auch gut Spaß. Und heute haben wir noch mehr Spaß hier zum Beweis. Wir haben ja wirklich hier, also, hört er, ja.
Oh, jetzt kippt er, den ganzen Wodka Scheiße. Kippt er jetzt und genau. Hat einfach mal seinen Laptop voll, genau.
Voll jetzt, gemacht. Jetzt schon den Laptop voll. So, okay. Dann haben wir noch Eis, ja, so hier, Flatsch, ja, ein bisschen Eis rein.
Bling.
Ja, das macht Plop. Nicht bling.
Du solltest nicht. Jetzt vielleicht das Zeugs wegtun.
Ja, wo war denn die Küchenrolle?
Jedenfalls, ja. Also ist jetzt.
So, gut. Also ihr seht, wir machen es ernst. Wir haben auch ein Beweisfoto schon getwittert. Da seht ihr, was es hier für leckere Sachen bei uns gibt. Während für euch jetzt nur die digitalen Drogen bleiben, also uns zu hören, nehmen wir hier
auch. Genau, das macht auch schon sehr komisch.
Das macht sehr komisch, ja.
Genau.
Ja. Schön ausgedrückt.
Ja. Nehmen wir hier die richtigen Analogdrogen. Sehr gut. Das machen wir so ein bisschen in Anlehnung an unsere 3 Jahre alte Sendung. Die hieß okay. Mehr Ruhm oder Rum für alle. Also zumindest Flydi war da, ich war da.
Und ich habe dich dann auch zum Döner getragen.
Ja, ich war, glaube ich, bin jetzt, auch mir ist jetzt auch schon total heiß wieder. Schon nach.
Aber hier ist auch warm drin.
Ganz schön wenig getrunken. Also mir ist auch schon ein bisschen warm, muss ich sagen.
Gibt hier Rum Cola, was haben wir noch? Wir haben hier leckeren.
Bombay Sapphire Gin.
Bombay Sapphire Gin.
Das Tonic. Der Gute.
Der Gute, was ist das da?
Den oder Hendrix kannst trinken, alle anderen. Ja.
Blue Curaçao, wir haben noch Wein da, aber den Wein will irgendwie keiner.
Nee.
Der ist wahrscheinlich, der dreht nicht genug. Kommen wir jetzt aber zu unseren eigentlichen Themen. Oder ihr könnt auch nochmal die alte Sendung hören, weil vielleicht du hast gerade festgestellt, schon vor 3 Jahren haben wir irgendwie drüber geredet, dass die GEMA und YouTube sich irgendwie nicht einigen können.
Ja, ist ein Dauerbrenner.
Das ist irgendwie immer noch das Gleiche.
Das ist einfach immer noch alles genau das Gleiche.
Tja.
Nichts hat sich geändert.
Die Welt dreht sich weiter, aber irgendwie bleibt doch alles gleich. Oder so ähnlich.
So schön.
Oder es bleibt komisch. Alles bleibt komisch.
Alles bleibt komisch. Lasst uns das als Sendungstitel nehmen und
vielleicht haben wir noch bessere Sachen. Ich meine, die Sendung ist noch lang, glaube ich.
Toten der Woche anfangen, es sind ziemlich viele Leute gestorben.
Ja.
Und Dinge. Leute und Dinge.
Ja, Teile. Diabolo 3.
Richtig, die Wirtschaft von Diabolo 3.
Die ist tot.
Die ist ein bisschen tot, weil da hat irgendjemand ein Patch rausgebracht und da haben sie ein bisschen geschlampt, was ihre Integer angeht. Diablo 3 ist ja in irgendeiner Krepelsprache programmiert, wo man genau aufpassen muss, welchen Datentyp man denn jetzt für Nummern verwendet.
Also C oder der
Wir wollen es jetzt nicht so sagen, aber ja.
Ich habe es gesagt. Davon schon.
Auf jeden Fall gab es da ein kleines Problem, nämlich irgendwie den Preis für ihre komischen Items. Also in Diablo kannst du immer welche komischen Artefakte und Waffen und was weiß ich was handeln. Die hatten ein Problem, dass die ein Anzahlen 32-Bit-Integer verwendet haben. Bedeutet, du kannst da so 2 hoch 31 Zahlen quasi drin speichern. Und das Problem war, dass nach diesem Patch Leute herausgefunden haben, dass wenn sie irgend so eine 6 Billionen, also Milliarden Gold-Auktionen gemacht haben, dass die nur für 1,7 Billionen quasi von denen abgezogen wurden. Und dann hast du die Auktion gecancelt, dann hast du die vollen 6 Billionen wieder zurückbekommen.
Sehr gut.
Bedeutet, die Leute haben das einfach mal so gemacht und haben dann irgendwie einfach mal so 420 Billionen Stück Gold damit sich ergaunert. Und Das Gute ist, dass es in Diablo ja auch so Echtgeld-Auktionen gibt. Die haben das einfach gemacht, die haben sich einfach mal kurz 420 Billionen Gold geholt, dafür echte Artefakte gekauft, die irgendwo auf, keine Ahnung, wo man sowas verkauft, eBay oder so.
Haben die nicht eine eigene Plattform? Auf der eigenen Auktionsdingsie, wo du es dann für echt Geld verkaufen kannst.
Da, aber wahrscheinlich kannst du es auch irgendwie extern. Ich meine, du musst ihn nur irgendwie nicht mit dem Typ dann treffen und ihm das Zeug geben.
Ja.
Ja, und war halt ein bisschen doof, ne? Weil Boom.
Dann wurden sie hart geowned.
Hart geowned und im Endeffekt hat Blizzard keinen Rollback gemacht, was auch ein bisschen schwer ist, wenn du echt das Geld schon überwiesen hast.
Ja,
doof. Sondern einfach jeden gebannt, der das gemacht hat.
Tja.
Und jeden, der echtes Geld ausgegeben hat, dem haben sie einfach wieder Geld zurückgegeben. Aber es ist eine dumme Geschichte eigentlich.
Das ist halt schon doof.
Man sollte meinen, die hätten Tests für sowas.
Ah, pappalapapp. So viel Geld wird, so teuer wird niemand irgendwas verkaufen wollen.
Genau. Ich meine, wirklich.
Niemals jemand.
Nee, ist ja auch nur ein fucking riesiges Computerspiel mit irgendwie unendlich viel Geldumsatz. Aber,
gibt es eigentlich irgendwo Zahlen, wie viel Moneys die wirklich machen? Mit ihrem blöden Warehouse-Zeugs? Wie ist das Auktionshaus? Wahrscheinlich zu viel.
Ich habe noch nichts gesehen.
Ist Blizzard so. Public? Ja, Blizzard ist public. Die Activision, da müsste es, da sie public sind, müssten sie auch die Zahlen veröffentlichen.
Also was sie wohl mal gesagt haben, die Entwickler, dass das Auktionshaus schon dem Spiel geschadet hat, als quasi Spaßfaktor, Verringerungsding. Und ja, finde ich auch.
Dumm gelaufen. Auf jeden Fall Tode der Woche, die Diablo-Economy. Für einen kurzen Moment und dann aber, ja.
Alle Leute gebannt einfach.
Dauerhaft.
Ich werde echt nicht verstehen. Ich meine, gerade für so das Economy-Scheißzeug, du musst da ja nicht mal mehr C machen, weil du musst ja nicht so schnell sein dafür. Ich kann verstehen, dass für so die Game Engine und Grafik und bla bla, ja. Aber den Scheiß, den könnten sie auch von hier aus Lua oder so
zusammenklappen. Ja, gerade wollte ich sagen, das kannst du auch in Lua skripten. Und dann irgendwie.
Da hast du ja noch nicht mehr Integers, das ist ja gerade das Besondere.
Nee, dann kannst du da in einer schönen Hochsprache einfach deine Business-Logik runterskripten und die muss ja nicht viel machen.
Richtig,
ja.
Dann kann der auch diese, wie heißt denn das, wenn du diese kleinen Big-Num-Propagation oder so, keine Ahnung, wenn du die kleinen Nummern nimmt und merkt, wenn der irgendwann Overflow hat und die dann einfach selber castet. Da gibt es irgendein Wort für.
Ja. Also ich weiß, dass Lua einfach keinen Integer mehr hat, sondern alles ist Float.
Richtig.
Genauso wie JavaScript.
Ja, JavaScript ist alles 64-Bit-Float.
Das ist halt schon ein bisschen weird, aber es ist halt so.
Naja, kann man machen.
Man muss halt einfach nur wissen. Das ist das Besondere.
Muss man wissen,
ist Physik.
Richtig.
Oder
fast.
Der tot ist, ist der Zweite Weltkrieg. Ist mal wieder zu Ende.
Wie, was, ja? Warum?
Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende, das ist ja blöd.
Japan und Russland haben den jetzt mal offiziell beendet, weil sie haben irgendwie rausgefunden, dass die das nie offiziell gemacht haben.
Haben sie gemerkt?
Also so... Ja, wir haben jetzt mal vergessen, uns da wieder zu versöhnen.
Ja, es ist so ein Krieg, da machst du jemand eine Kriegserklärung, wenn der aufhört, muss man das auch irgendwie mal so,
ach so.
Feststellen, also einen Friedensvertrag schließen. Und das haben die bisher nicht hingekriegt, so irgendwie 67 Jahre nach dem Ende vom Krieg.
Da gab es auch diese eine Partei oder diese eine Gruppierung, die auch sagt, dass keine Bundesrepublik Deutschland gibt,
ja,
sondern irgendwie...
kein offizieller Nachfolger.
Genau,
bla bla.
Bullshit. Dieses ganze Bullshit-Ding ist das Gleiche, nur dass es jetzt nicht mehr funktioniert, weil die können es jetzt nicht mehr sagen, weil sie jetzt wirklich den Weltkrieg quasi beendet haben.
Das stimmt allerdings.
Und das ist ja was Gutes. Oder?
Und ist auch lustig, weil das Ganze war im Christian Science Monitor und der klingt aber nur so komisch. Also der hat weder mit Christian großartig viel zu tun, noch mit Science, aber der heißt halt so.
Aber Monitor ist er.
Ich glaube sogar ein Boston-Ansatz, ich bin mir nicht sicher.
Ein Monitor.
Genau, auf jeden Fall lustiger Artikel. Zweiter Weltkrieg ist zu Ende, freut euch alle.
Aber bloß für Russland und Japan.
Ja, die
ich glaube, die meisten anderen haben schon so Friedensverträge mit vielen anderen.
Es gab's.
Cloud.
Cloud, die Cloud ist tot.
Warum ist die, aber die Cloud lebt doch wieder.
Nee, die Adobe Creative Suite ist gestorben.
Geklaut quasi.
Die ist geklaut worden.
Sie ist quasi passend zum Feiertag, ja, Himmelfahrt in die Cloud.
Ja, genau.
Gott, alles macht Sinn jetzt.
Creative Suite, Himmelfahrt.
Titel, bam.
Ja. So einfach.
Warum?
Ja, also ich vermute, Adobe hat irgendwie eingesehen, dass sehr, sehr viele Leute ihre Photoshop und Derivate raubkopieren und oder macht generell damit ihrer Meinung nach zu wenig Geld. Ich weiß es nicht. Ist ja nicht so, dass die besonders günstig verkaufen würden.
Ja.
Ja, und jetzt wollen sie das halt als Cloud-Lösung anbieten und man muss irgendwie, ich glaube, pro App...
So Abo-mäßig dann.
Ja, genau, man schließt dann ein monatliches Abo ab und ich glaube, pro App habe ich hier was von $19 gelesen. Also
49 pro steht was? Hier.
Pro Monat, pro Jahr?
Pro Monat, pro App. Also für eine App.
Klingt nicht mal mehr so
oder schlecht. 49 für alle,
49
oder?
Für alle. Also 50 Euro. Ich meine,
ja, okay, $50.
Für Dollar. Als Agentur oder so ist das nicht viel. Gerade also die komplette Suite kostet ja irgendwie $1,200 oder so.
Ja, aber das
ja, hat die komplette kostet so 1,200. Mhm. Und gut, normalerweise haben die sicher auch so Massenabfertigungsdinger. Aber du musst dann halt, du kaufst es dir einmal und du musst dann auch immer wieder diese komischen Upgrades kaufen und das ist dann auch doof und so.
Also was halt schon wieder ein bisschen komisch sich anfühlt, wie immer Cloud halt, es ist dann irgendwo bei irgendjemand anders alles Intellectual Property, was du gemacht hast.
Nee, das wird ja nur so eine DRM-Geschichte sein, die macht das in den Browser. Auch. Das kannst ja gar nicht.
Also, nee, also sie sagen, du hast hier 20 GB Cloud Storage.
Ja, du speicherst.
Das gibt's dazu halt
das
noch.
Das gibt's ja. Halt dazu.
Ja, ich denke schon, dass sie darauf pochen, dass du den Shit auch benutzt. Also,
nee,
ja.
Ich weiß nicht, das macht halt irgendwie nicht so viel Sinn als Cloud-App, weil das ist im Endeffekt ein Tool, womit du auf einem lokalen Rechner lokale Daten bearbeitest und die vielleicht mal über eine Dropbox oder sonst was sharest. Okay, das kannst du jetzt auch über die Amazon, über die Adobe Cloud.
Ich denke, die Agenturen machen das anders. Also wenn die ganze Zeit ihre PSDs sharen müssen und so. Hat da
Adobe nicht irgendwie auch so Server-Varianten, wo du dann da dein Zeug
freigeben kannst? Ja, du kannst
ja, aber das will ja
keiner. So ein
Connect-Zeugs. Also als Kunde denke ich, ist das nicht mal mehr so schlecht, wenn du einfach sagen kannst, ja, ich zahle jetzt meine $20 im Monat, wenn ich irgendwie so meinen Fotografen oder so, die echt nur den Photoshop brauchen und nicht noch irgendwie so InDesign und so Krampf.
Das willst du eher alles
$20 nicht kriegen, haben immer die neueste Version, kriegen da jedes Update mit, haben irgendwie 20 GB Cloud Storage, wo sie in Ramsch raushauen können.
Ich meine, ist halt dann die Frage, was du machst, wenn du mal kein Internet hast oder so.
Ja, das ist halt schon wieder dieses Dings.
Ja, aber wer hat denn kein Internet? Wenn du kein Internet hast, hörst du halt auf zu arbeiten, dann ist irgendwas kaputt.
Ja, also, das machen wir, aber vielleicht gibt es da irgendwie, es gibt ja dann auch so Krebelabteilungen in irgendwelchen Großunternehmen, die nur Intranet haben und gar kein Internet-Access.
Das ist mir doch egal.
Ja, schon, aber den halt nicht.
Das
da gibt es ja vielleicht auch eine Designabteilung.
Die haben alle einen HTTP-Proxy, wo du irgendwas freischalten kannst. Also
ich denke nicht, dass es so einfach ist für ganz viele und ich bin mir ziemlich sicher, dass einfach ganz viele dann auf Adobe, Photoshop, CS, was auch immer die aktuelle Version gerade ist, bleiben für immer, dass sie sich jetzt die alte Version kaufen.
Kreditkarte haben zum Kaufen.
Zum Beispiel.
In ihrer Firma nicht hinkriegen, was zu kaufen.
Online. Ja, das ist ein ganz großes Problem bei ganz vielen Firmen, habe ich mir sagen lassen.
Das ist dann aber echt nicht das Problem von irgendjemand außerhalb der Firma. Weil,
tja. Nee, also dieses ganze Cloud ist eh immer komisch, wenn du was du in der Firma wirklich tust, irgendwie ins Internet hochlädst. Zumal ich mir auch vorstellen kann, dass du da Bottlenecks hast mit diesen PSD-Files, weil die ja fucking huge werden können. Die sind dann auf 600 Gigabyte groß für eine blöde Photoshop-File. Und dann lädt er einfach mal die nächsten 3 Wochen hoch.
Ja,
und dann hast du was geändert und dann hast du verloren. Weil dann musst du einfach nochmal 3 Wochen warten.
Das könnte man auch hinkriegen, dass man da Differential ab so
ja, klar, aber trotzdem ist es noch scheiße riesig.
Ja,
das ist das Ding.
Ja, vor allem, wenn da halt
und
Leute,
20 Gigabyte
oder ja, gut, hochladen musst du ja so oder so, egal ob das jetzt irgendwie.
Nee, du kannst es einfach in deiner Firma machen, wenn du diesen richtig eingerichtet hast.
Du musst es ja nicht in die Cloud laden.
Nee, sondern.
Du kannst es auch lokal speichern. Die bieten es dir halt nur an, dass du sagen kannst, hier
share auf Haben die noch diesen komischen Adobe Share Server Dingsy? Ich glaube nämlich nicht. Das muss dann ja auch wegfallen, weil es ist ja quasi jetzt alles in der Cloud.
Pack's auf den SMB Share, das geht schon.
Ah, das ist alles ein Scheißdreck.
Richtig.
Und deswegen, ich bin dagegen Adobes Uhren.
Gottverdammte Uhren. Ich bin dafür, weil irgendwie Adobe, ich kenne niemanden, der Photoshop gekauft hat. Die haben es alle raubkopiert.
Ich kenne diverse Leute, die Photoshop gekauft haben.
Ach, ist ja ekelhaft.
Also ich kenne auch...
du meinst, du hast alle Leute, die Photoshop gekauft haben. Das ist ein Unterschied.
Ich finde auch, dieses Photoshop ist einfach zu teuer. Aber ich kenne auch extrem viele Leute, die es tatsächlich gekauft haben. Also alle diese... Also
richtig gekauft.
Die wirklich damit Geld verdienen, die haben das auch gekauft.
Natürlich.
Ich meine, aber für so einen Privatanwender, der ab und zu mal in Anführungsstrichen ein Bild photoshoppt, lohnt sich es halt einfach nicht.
Der braucht doch Photoshop
braucht nicht. Der braucht doch kein Photoshop.
Also ich meine, weißt du, wenn ich einmal im Schaltjahr irgendwie...
Aber,
ein Bild editieren will, dann nehme ich mir dann Pixelmator hoch und der kann das, was ich brauche, auch und ist einfacher zu bedienen als ein Photoshop. Oder irgendwie...
Paint.net.
Ja, oder irgendwie Paint.net. Oder
Paint.net kommt total gut.
Ja. Oder
Paint.net kann sogar mein Vater bedienen.
Ja, oder irgendwie.
GIMP.
Ja, das kann aber nicht dein Vater bedienen.
Das kann, ja.
Niemand kann GIMP bedienen.
Ja, GIMP ist ein bisschen komisch. Also, die sind deutlich besser geworden. Ich habe das auch eine Zeit lang mal ein bisschen verwendet. Aber ich bin mittlerweile eigentlich mit Pixelmator ganz zufrieden. Ganz neu auf dem Mac rausgekommen ist ja jetzt Acorn 4, was auch ganz nett sein soll. Das kostet halt irgendwie dann 20€ oder so, nicht 1200. Also ist halt dann ein bisschen einfacheres Grafikbearbeitungstool. Aber
die sollen das Zeug einfach billiger machen, damit uns mehr Leute kaufen, glaube ich.
Ja. Die wollen aber gar nicht, dass es mehr Leute kaufen.
Wollen sie ja gar
nicht.
Sie wollen einfach mehr Geld verdienen.
Es ist ja auch kein Konsumerprogramm. Die ganzen Sachen, die können so Farbraum konvertieren und das braucht keiner.
Farbraum konvertieren kann ich mir so vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, die sowas brauchen und die nicht unbedingt so super
Business. Warum sollte man von irgendwie CMYK nach...
Weil das ständig ein Problem ist, deswegen.
Das brauchst du aber,
warum? Nee, das brauchst
wenn
aber,
du druckst.
Ja, ja, das brauchst du aber nur, wenn du druckst. Und wann druckst du, wenn du in irgendeiner größeren Firma arbeitest, die Printkampagnen
fährt oder sowas? Professionelle Softproof-Mail.
Ja, also ab und zu ist das schon ganz nett, würde ich sagen.
Ja. Also ich habe irgendwie in den Jahren, in denen ich irgendwie mal Pixel-Dateien angefasst habe, habe ich nicht einmal irgendwie CMYK bearbeiten müssen. Also...
Ja,
das ist halt,
ja. Jedenfalls, sie wollen mehr Geld verdienen und ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz. Und
wollen die Leute mehr gängeln?
Ja,
gängeln nee,
grundsätzlich. Grundsätzlich.
Ja. Aber das Gängeln machen wir ja auch. Also richtig. Wir beschimpfen ja auch Leute, damit sie uns was in den Hut werfen. Das,
ist, ja auch der richtig, das ist ja auch der richtige Ansatz.
Das ist,
ja,
ist aber das andersrum. Wir verteilen unser Zeug erst kostenlos und dann pöbeln wir die Leute an, damit sie uns dann...
Quasi da drin, in diesem kostenlosen Zeug pöbeln.
Genau, das ist fast wie Werbung.
Die Pöbelcloud.
Wer uns ja nicht gängelt, ist ja die IT-Crowd. Weil es gibt noch eine letzte Folge, die sie jetzt drehen.
Echt? Wirklich?
Ja, total. Also wieso, leider, war leider nur ein. Ja, war schon lang. Aber es gibt dann eine wohl noch, diese drehen, wird gerade gedreht. Und dann kommt noch eine. Yay.
Also ich kann mich ja noch daran erinnern, das war ganz groß, als ich angefangen habe zu studieren. So.
Ja.
Ja, die erste Staffel habe ich auch noch geguckt und dann habe ich es irgendwie.
Das ist auch schon eine Weile her.
Ja. Es ist wie Big Bang Theory. Big Bang Theory gibt es aber immer noch, obwohl es auch ein bisschen abgeflacht ist. Aber eine der letzten Folgen war cool, wo es dann, wo Sheldon...
Zwangsneurose?
Ja, genau. Ja,
die war ganz okay.
Genau, wo er sich damit beschäftigen musste und dann über Alphas abgemeckert hat, dass es abgesetzt wurde und so. Das war cool.
Aber Alphas war auch keine gute Serie.
Doch, ich fand schon.
War toll.
Die war gut.
War langweilig. Richtig.
Ja, gut. Du hast sie bloß nicht zu Ende geguckt.
Wo wir gerade beim Thema sind.
Du hast es nicht verstanden einfach. Ja. Du hast es falsch gehalten.
Ich habe gehört, dieses Jahr ist das Jahr von Linux auf dem Desktop.
Ja, nee, mal wieder.
Nein,
pass auf. Also.
Vom Linux auf dem Todesstern haben wir festgelegt.
Nee, also, ja. Jahr. Aber dieser Artikel, den ich hier verlinkt habe.
Von Infoworld.com.
Von Infoworld.com.
Da muss es besser sein.
Die meinen, dass der Linux-Desktop schon das Normal geworden ist und dass keiner mehr Windows 8 haben will, sondern eigentlich wollen alle nur einen Linux-Desktop.
Wirklich?
Alle.
Hm. Also ich meine, die meinen das nicht, es hat jemand geschrieben.
Der ist fucking, ja, irgendwer im Internet hat
das. Also sie, im Grunde nur Chromebooks, glaube ich.
Ja. Nee, der das geschrieben hat, hat jetzt eine Weile Chromebooks und Chromeboxen und sowas verwendet und hat irgendwie gesagt, eigentlich ist ja Linux auf dem Desktop schon da. Und
sagen dann, Firefox sieht im Grunde gleich aus.
Genau, nur Firefox OS und Chrome OS ist alles
egal. Der freier Fox.
Der freier Fox finde ich auch echt super.
Mehr Alkohol, würde ich sagen.
Ja.
Der freier Fox, dann bekommst du wenigstens mal was von deinen Hookers ab hier.
Das hat der Fleide gesagt. Ich kann dafür nichts.
Hookers?
Der Freier.
Der Freier?
Ah, egal.
So, oh Gott,
der hat das hat aber jetzt...
Ja, du, Ego. Weißt du, mein
deine Brains.
Genau,
meine Brains. Brains. Die sind gerade ausgelaufen.
Ja, gute Sache. Wir haben eine Kategorie der Woche. Und die ist Tumblr der Woche. Was aber nicht nur einer ist, sondern drei, um ehrlich zu sein.
Drei Tumblr der Woche.
Es gibt alles auf Tumblr und das erste, was es auf Tumblr gibt, sind die Dogshit-Selfies.
Sehr gut.
Wo Leute von sich also Selfies sind ja so Bilder, wo man quasi die Kamera auf sich hält und ein Foto macht. Und Dogshit-Selfies sind dann quasi
der Hund sieht
Selfies,
nicht so richtig wo du
im Hintergrund deinen eigenen Hund beim
Pupen
defekieren quasi. Yeah.
Beim Pupen.
Ja,
sehr genau. Gut ist auch irgendwie so einer mit so einer Hipster-Porno-Brille, wo man dann den Hund in der Reflexion von den Gläsern sieht.
Auf der zweiten Seite gibt es auch eine animierte GIF-Datei, wo der Hund so daneben hin und her rennt. Und
aber warum?
Was meinst du?
Weil Internet, Ingo. Weil Internet, ja.
Aber warum? Was macht der Hund da?
Die gehen alle scheißen.
Ja, aber ich meine, was macht dieser eine GIF-Hund?
Der läuft halt dabei. Das kann man nicht mal machen.
Damit der so eine richtig lange Wurst, ja, die, so eine gerade Wurst legen
da gab's kann. Auch, da gab es mal ein Video von Jackass, weil irgendwie so ein Comedian gesagt hat, er hat auch noch nie jemand beim Rennen scheißen sehen. Und, also ihr merkt schon, ich glaube, wir verlieren hier gerade absolut jegliche Wertungen, die wir irgendwann mal...
Das ist egal, das dürfen wir.
Okay.
Heute,
wir haben es ja davor gesagt und uns entschuldigt. Alles gut.
Genau.
Alles
gut. Aber besser ist der zweite Tumblr der Woche, wirklich einer der coolsten Tumblrs, die ich je gesehen habe, Cosmarkspolitan. Das sind so Cosmopolitan-Covers.
From Bowl to Bolshevik.
Genau, Cosmopolitan-Covers, aber mit kommunistischen Nachrichten, was total lustig ist. Und so Sachen wie Psst, we're crushing on Khrushchev. So total gut. Aha. Auf jeden Fall immer mit so kommunistischem Luxemburg speaks.
Ja,
oder,
das habe ich.
Das, nee, das hast du viel sexier by securing revolution for the working class.
Das hast du, glaube ich, die Woche schon getwittert oder sowas.
Ja, habe ich. Und das ist total sehr, sehr geil gemacht einfach. Da hat irgendjemand Zeit und Trotsky gets sexy. What permanent revolution has in common with 9-hour orgasms? Eben so wirklich diese Cosmopolitan-Schlagzeilen oder Titelzeilen, die echt unter aller Sau sind. Halt
ja, siehst du, und diese ganzen Tumblrs wird es nicht mehr geben, wenn die Leute nicht alle Photoshop-Dings gecrackt.
Paint.net würde das auch können.
Fucking
das
alles Paint.net.
Alles Paint.net, steht bestimmt drin. Made by Paint.net.
Paint auf Windows 8.0.
Das ist Paint.net.
Paint.net auf jeden Fall. Genau, ich habe gesehen, es gibt eine neue Kategorie der Woche und dann habe ich gedacht, DBR-Reactions, das passt da ganz gut rein. Das sind einfach Reaction-GIFs, das könnte auch irgendwas Reactions sein, das ist trotzdem lustig. Mhm. Das ist vollkommen egal. Und einen lustigen Spruch dazu, der aber eigentlich egal ist, weil es schon lustig ist. So.
Fire exclamation mark.
Ja.
So.
Okay. Ah, das zweite GIF da ist schon gleich wieder IT-Crowd.
Ja, so ist es halt.
Gerade mal.
Ja.
Dieses Internet.
Jetzt erstmal 15 Minuten nichts. Genau. Und danach geht's dann weiter.
Genau. Ihr könnt ja jetzt einfach mal Pause machen, euch die ganzen Tumblrs angucken. Wir machen in der Zeit weiter mit den News. Und das ist Living Social hat 50 Millionen Dinge verloren.
50 Millionen Dinge.
Was sind denn Dinge?
50 Millionen.
Also 50 Millionen ist schon ganz schön viel.
Dollar-Dinge?
Nee, nicht Dollar-Dinge, sondern 50 Millionen Customer Names, E-Mails, Birthdates and Encrypted Passwords.
Ja, sind das jetzt für 50.000 Leuten oder 50.000
Nicht 50.000, 50 Millionen. 50,
sind das 50 Millionen Leute? Oder, also diese
50
Daten?
Millionen einzelne Lines in einer Datenbank. Also 50 Millionen
Wenn Leute doppelt drin sind, dann
sind sie halt zweimal.
Dann halt nur 49,3 Millionen.
Ja, genau.
Aber das sind trotzdem noch ganz schön viele Millionen.
Ja, können wir mal kurz klären, was Living Social ist?
Ich habe da noch nie von Living Social ist dieses, wie heißt es hier in Deutschland, Groupon, nur nicht Groupon.
Sondern von Amazon.
Von Living Social Land. Ich weiß gar nicht, wo die her sind. Jedenfalls, das ist quasi Groupon und die haben halt ganz schön viele User.
Ja, haben auch ganz schön verloren. Viele, ist so ein riesiger Rails- oder Ruby-Shop irgendwie. Also die haben echt so ziemlich alle eingestellt, die irgendwie.
Wer arbeitet denn da?
Also ich von den Ruby Rogues, glaube ich, ein paar.
Und trotzdem war die nicht sicher.
Ja gut, hat irgendjemand irgendwas gehackt und irgendeine Datenbank gedumpt halt.
Ja, nicht irgendeine Datenbank, sondern die Datenbank.
Es ist Big Data, da gibt es eine Datenbank, da ist alles drin.
Alles.
Also
alles.
Die eine Big Data Datenbank quasi. Big Data Bank.
Richtig. Aber es ist irgendwie die Kreditkartengeschichten sind wohl nicht raus und die Merchel-Geschichten sind auch nicht raus. Ja,
aber gut, ich meine, das sind trotzdem noch ganz schön viele Millionen User. Nehmen Passwort.
Viele Millionen User.
Da können wir an der Stelle immer sagen, nehmt nicht dasselbe Passwort bei verschiedenen Diensten.
Oh
ne?
Ja, weil das wird wieder so hart explodieren, wenn der Username irgendwie auf deine E-Mail-Adresse, ich weiß nicht, ist sogar dabei, du hast eine E-Mail-Adresse und du hast ein Encrypted Passwort, du crackst das Encrypted Passwort, indem du Glück hast und irgendwie 10-mal rätst, weil es wahrscheinlich Passwort 123 ist oder so, und dann probierst du es einfach bei der E-Mail-Adresse aus und es wird zu bestimmt 30-40% der Fälle einfach passen, wahrscheinlich sogar noch mehr, also 80 oder so. Und das ist halt schon übel, weil das sind halt echt ganz schön viele Millionen. Und es sind nicht nur so 10.000 User-Name-Passwords, sondern halt 50 Millionen.
Ja, genau. Aber ich meine, das Problem haben wir ja immer und immer und immer wieder. Also ich meine, das Internet oder Web-Applikationen sind nicht sicher. Ja? Da kann man machen, was man will. Es wird immer wieder große Dienste geben, was weiß ich, demnächst haben wir vielleicht die ganze Bundesrepublik Deutschland, die irgendwie ihre Daten verliert, komplett so. Die
kann, kann ja mal passieren.
In der Bundescloud.
Ja. Die Bundescloud. Genau,
die Bundescloud.
Ja. Ich glaube, die CT hatte, glaube ich, als April-Scherz irgendwie so ein Social Network, was irgendwie
sehr gut.
Bundes-Dingsbums, wo sich jeder mit seiner Ausweis-ID einloggen kann und dann.
Der ist lustig. Ein Freund von mir, der hat letztens irgendwie gemeint, ja, er hat irgendwie auf dem iPhone diese, ich weiß gar nicht was, das war irgendwie so, nicht Ausweis, sondern gibt irgendwie so eine.
Doch, eine Ausweis-App?
Klar, gibt eine Ausweis-App.
Was macht man damit?
Du kannst dich damit authentifizieren.
Genau, mit dem neuen, wie heißt die, Personalausweis, der hat ja so einen Chip drin und mit dem kannst du dich ja authentifizieren, dass du zum Beispiel abfragen kannst, wie viele Punkte du in Flensburg hast und sowas.
Ja, genau, den habe ich. Ich habe auch diesen komische Lesegerät, das man braucht und die Software, die im Grunde gar nicht auf macOS läuft.
Genau, und die heißt Ausweis-App.
Nicht auf dem iPhone, sondern auf dem Mac.
Nur weil es eine App ist, heißt nicht, dass es auf deinem fucking iPhone sein muss.
Ich glaube, er hat iPhone gesagt.
Nee, nein, ich habe nur gesagt Ausweis-App.
Die Ausweis-App ist der größte Cancer, weil sie sagen, wegen dieser Sandboxing-Technologie können wir leider nicht in Safari oder Chrome laufen, deswegen braucht ihr Firefox, aber auch nicht die neueste Version, sondern die Long-Term-Stable-Version. Die
3.6.
weil das ist die einzige, wo das geht. Und denkst dir auch so, ihr habt doch den Arsch offen.
Sehr gut.
Ausweis-app.bund.de. Gibt's auch für Linux hier. Kann man runterladen.
Ja, ist für Wine wahrscheinlich dann. Ja.
Nee, Suse. Ziemlich sicher.
Debian und Suse.
Oh, Debian auch.
Shit.
Fuck.
Kannst du runterladen. Shit.
Super.
Wo war ich? Weiß ich nicht. Du hast gar nichts gesagt.
Du warst gar nichts, Pleidi. Okay. Nee, ich muss eh noch anmerken, wo wir gerade bei schlechten Passwortgeschichten waren.
Ich war bei Passwortgeschichten. Nämlich, ich habe nämlich angefangen, dass ein Kumpel von mir so eine App auf dem Telefon hat, um, ich glaube, bei Subway oder bei irgendeinem anderen Fastfood-Sandwich-Laden so Bonuspunkte zu sammeln und so Geschichten. Er hat da irgendwie gemeint, ja, er hat sein Passwort vergessen, hat da irgendwie auf die Passwort-Vergessen-Taste gedrückt.
Und kriegt das Passwort im Klartext wieder.
Richtig. Wir sind in 2014 und es gibt immer noch Leute, die das Passwort nicht nur im Klartext speichern, sondern auch bei Vergessen-Geschichten das Passwort im Klartext per E-Mail wieder zurück.
Ich meine, wenn du die...
Also kann man nicht solche Leute direkt verklagen? So irgendwie gibt es da nicht gleich so eine Klage-App oder so?
Die Klage-App. Da entsteht ja kein Schaden. Dann kann halt irgendjemand für dich Bonuspunkte bei Subway einchecken.
Er kann sie auch abbuchen. Er kann ganz
trotzdem,
viele
Sandwiches kaufen. Haben wir nicht Gesetze irgendwie für Datensparsamkeit und sonst was, kann man gegen so einen Müll nicht klagen?
Klar,
morgen. Also das geht doch nicht.
Das wäre schon ganz gut.
Du kannst doch nicht User-Passwörter im Klartext speichern.
Nein. Doch, siehst du ja.
Also,
es ist so einfach.
Gut, vielleicht speichern die das auch verschlüsselt. Das kann ja gut
genau
sein.
Genau, dann cracken das wieder.
Genau.
Also, was ich mir überlegt habe.
Die speichern das als MD5 und bruteforcen das dann wieder. Da läuft dann irgendwie Job los.
Also, was ich mir vorstellen kann, was ich glaube, irgendein hat es mal angesprochen, dass es auch tatsächlich feasible ist, dass du das mit deinem super Private Key encryptest. Und dann halt entsprechend holst du aus deinem Panzerschrank, holst du dann diesen Schlüssel raus und dann kannst du es wieder decrypten.
Ja.
Und nur dieser eine Weg geht dann quasi und das ist dann halt super High Security.
Genau, also bei Mountain oder es gibt ja auch SQLite hat ja auch irgendwie so Encryption-Bonus-Features automatisch mit drin. Und,
also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du wirklich du musst dann irgendwie drei Leute müssen den Schlüssel gleichzeitig in deinen Panzerschrank stecken, damit diese
du meinst, Key da rauskommt. Atomwaffen?
Ja, genau, solche Sachen. Ja. Und dann, okay, einer muss jetzt sein Passwort zurücksetzen, wir brauchen seinen Key.
Genau, wir brauchen jetzt die 13 Leute, die einzelnen Schlüsselteile für den Panzerschrank haben, damit wir dein Subway-Passwort zurücksetzen können, damit wir es hier zuschicken können.
Oder du nimmst einfach PHP, dann ist es nämlich viel einfacher, da habe ich auch verlinkt zu so einem super PHP-Bug-Report. Da gibt es so eine Krypt-Funktion, die verschlüsselt dir Sachen, mit was du auch immer willst. Und wenn du MD5 und Salt benutzt hast, hat er dir einfach immer nur das Salt zurückgegeben.
Sehr cool.
Nice. Da denkst du dir auch, Leute, ihr habt ja so hart keine Unit-Tests für eure Krypto-Scheiße, echt.
Ich glaube, die haben überhaupt keine Unit.
Das war irgendwie 2011 Ende.
Doch, die haben so Monkeys, die dann halt Sachen ausprobieren ab und zu mal.
Nee, ich frage mich halt, wie die arme Sau, die das rausgefunden hat, wie der blöd geguckt hat. So Crypt, so, Passwort, Salt, Return Value, Salt. So.
Warum?
Bei allem, wirklich bei allem. Alle anderen Algorithmen gingen, also wenn du irgendwie so SHA-1 oder was weiß ich was gemacht hast, Blowfish, ging. Aber MD5 mit Salt gab eben echt nur das Salt zurück. Bedeutet,
Ja, aber
das ist sehr lustig.
Wer braucht dann auch Passwörter?
Keiner braucht Passwörter.
Richtig.
Sieht man ja hier, man kann ja auch einfach
wieder zurückschicken. Demnächst nur noch alles mit der Ausweis-App, du hältst nur noch deine Visage vor
und dann nur noch deinen Penis vor deine Webcam und dann geht's direkt los.
Ach, das ist so, authentifizierst du dich, glaube ich, bei Chatroulette, kann es sein?
Sehr gut. Nee, da geht es mit dem Trackpad. Wenn die Trackpads genau genug wären, dann könntest du dann quasi mit deinem Penisabdruck... Egal.
Ich glaube nicht.
Nee. Du bräuchst eigentlich, wie geht es auch mit dem Fingerabdruckgerät hier? Also, los, oh Gott, lies es.
Lies mein Passwort.
Ist ja kein Problem, weil die Ausweis-App wurde noch nicht geupdatet.
Aber du meinst, muss ich sagen, wäre zu klein, ja?
Sehr gut.
Das hilft alles
nicht. Dein Passwort ist zu
groß. Nein, mein Lesegerät. Genau.
Ja. Ah, Leute. Die Ausweis-App unterstützt jetzt Firefox 17.
Wow. Wo sind wir gerade bei 25?
So ungefähr.
Ganz schön viele mehr auf jeden Fall. Ich guck mal, was ich gerade bin. Ich habe ja gerade geupdatet.
20.
Help about Firefox. 20.0.
Und da merkst du dir halt, da wird schön nach einem Wasserfallmodell rumgerödelt. Und die wurde gestern aktualisiert, am 8. Mai, ja. Heute ist der 9. und gestern haben sie Firefox 17 Unterstützung reingebracht. Und
das ist schon richtig gut, ja.
Bis dahin gab es kein Update. Bis dahin war irgendwie seit 28. Februar
ein Jahr alt. Ich frage mich halt echt, was die für Features benutzen, dass die nicht einfach sagen können, wir nehmen immer den neuesten.
Du musst in diese XPI-Datei angeben, welche Firefox-Version du unterstützt. Nee. Und dann bumpen die
einfach
die Version.
Und ja, wahrscheinlich ist der Typ in Alterszeit oder sowas und dann kann halt einfach nicht immer da sein.
Aber sie können auch gleich irgendwie in diese Datei reinschreiben für Firefox 3000.
Sie könnten das auch einfach nicht als Browser komisches Browser-Plugin machen, sondern irgendwie das geht auch
als was Normales.
Ja. Ja, Adblock geht auch immer, ja. Und Adblock, der Typ macht nicht mal mehr Geld damit. Also er wird gern, aber er darf nicht.
Darf er nicht?
Wieso darf er nicht?
Weiß nicht, wenn er mal sagt, ich will zu gern Geld machen.
Achso,
also, nein.
Oder was? Nee, was? Hä?
Ja.
Hat er nicht irgendwie mal Teile der Werbung nur geblockt und dann war es okay oder so?
Keine Ahnung, sowas. Orbx.js.
Orbix. Hat sich das einer von euch angeschaut? Weil ich habe es bloß gelesen, dass es gut sein soll.
Was ist es denn
überhaupt? Ja, so viel gibt es da noch gar nicht. Also das ist ein Videocodec-Bildinhalt-Streaming-System, was auf WebGL und JavaScript basiert. Und das soll quasi besser komprimieren als H.264 und halt komplett ohne Codec-Support direkt im Browser laufen.
Das glaube ich denen auch direkt.
Die Videos sahen ganz nett aus, aber mehr sieht man halt
jetzt noch nicht. Der kann nicht besser komprimieren als H.264.
Die machen schon sehr viel intelligente Sachen in H.264, das ist halt das
Ding. Ja, das ist eben
die Sache. Aber H.264 ist halt auch schon etwas älter jetzt.
Ja, aber
gut. Vier Jahre irgendwie festgehalten.
Ja, ein Kumpel von mir arbeitet gerade dran, auf H.265 das Ganze zu implementieren auf Robustheit, was total komisch ist. Weil wenn diese Chips immer kleiner werden, dann kann es öfter mal passieren, dass dir ein Bit flippt. So durch irgendwie Alpha-Teilchen, die bei der Produktion komisch eingeschlossen werden oder so. Und der baut es gerade irgendwie mit anderen Leuten zusammen so, dass der irgendwelche so Canaries einbaut, um einfach nur Checksummen zu bilden und irgendwelche Redundanzgeschichten im Codieren einbaut.
Das ist halt echt cool, wenn du sowas dann auch testen, also quasi die Testautomatisierung dafür baust.
Das macht der gerade.
Das ist halt sehr cool.
Da macht der gerade so diese Bitflip-Testautomatisierung. Wir sollen den mal einladen.
Das
ist
schon echt cool.
Das sollten wir mal machen.
Auf jeden Fall, ich würde Geld wetten, dass die nicht besser komprimieren als
H.264. Ich glaube es auch kaum. Ich meine, vor allem hier in Brandon Eichs Blog wird halt irgendwie von 25% besserer Komprimierung als H.264 geredet.
Ja, klar, natürlich.
Also was indem sie das Bild kleiner machen. Ja. Das ist auch gut einfach.
Ja. Bei
halber Qualität, ja.
Was ich halt verstehe, sind so Sachen, du kannst irgendwie Adaptive Bit Quality, du kannst sagen, okay, wenn meine Verbindung schlechter wird, dann erkenne ich das im JavaScript, dann tue die Bitrate dementsprechend anpassen und so weiter.
Das machen ja die ganzen Wavelet-Codecs zum Beispiel auch.
Kannst du, mit Wavelets ist es halt im Prinzip schon mit drin, weil du halt irgendwie deine Vollbilder kodierst und da halt sagen kannst, okay, brauche ich jetzt keine volle Auflösung.
Richtig.
Machst einfach hart rein.
Ja, könnte vielleicht mal interessant werden. Steht jetzt halt auch noch ein bisschen mit drin, dass das halt so, das auch eine Möglichkeit werden soll für interaktive Streams in Form von Computerspielen zum Beispiel.
Einfach den besten Plan. Komm, ich nehme ein bisschen Wasser.
Gib mir mal ein bisschen Eiswürfel, wenn ihr gerade schon dabei seid,
Eiswürfelwasser. Das ist ja kein Quatsch, ich will ja wirklich Eiswürfel.
Ja.
Redet einfach weiter, es ist kein Problem.
Es geht nicht.
Also ich bin mal gespannt, wenn es da mal ein bisschen mehr zu gibt. Das sieht interessant aus, aber ich weiß nicht, ob die Versprechungen, die sie da machen, tatsächlich gehalten werden können.
Wunderbar. Nein.
Nein, werden sie nein. nicht. Nein,
komm, wer behauptet, dass es 25% besser als X264 komprimiert, der lügt einfach.
Ja, okay, da steht jetzt H264, das könnte auch jetzt H264 mit einem scheiß Encoder sein.
Ja, dann lügen sie trotzdem. Und dann sollte
nee, die mogeln ein bisschen.
Nee, da sollte jemand eine Socke nehmen, die mit Kleingeld füllen, die Leute verprügeln, die sowas schreiben.
Oder nassen Lappen.
Das ist immer diese Marketing-Scheiße, wo du dann denkst, oh, das klingt aber gut. Und dann kommt irgendwie am Ende raus, ja, natürlich sind wir nicht schneller als ein Gepard, sondern nur, wenn du dem Gepard die Beine vorher abmachst. Und der dann so rumwackelt, dann sind wir schneller.
Aber das weißt das du doch gar nicht. Vielleicht sind die wirklich schneller.
Vielleicht sind die wirklich hier. Vielleicht gib mir deinen.
Weil 1 Million Mathematiker den ganzen Tag nichts anderes machen, wie auf H264 zu starren und zu überlegen, wie der besser geht. Und dann kommen jetzt irgendwie so fünf dahergelaufene JavaScripte nicht daher und hacken dir das weg. Da ist ja so viel Informationstheorie, irgendwelche Informationsdichte, Shannon-Geschichten, das geht einfach manchmal nicht besser.
Ja, vor allem machen die Videocodecs ja im Endeffekt auch alle
hier das
ziemlich viele Sachen ähnlich.
Genau.
Das heißt, so viel, also ich meine, ja, VP8 zum Beispiel macht ja auch schon Dings, ne? Der heißt Cosinus.
DCT, diskrete
Cosinus. Diskrete Cosinus-Transformation und so weiter und so fort. Dann hast du vielleicht noch eine diskrete Wavelet-Transformation. Aber da hörst du dann halt oft auch schon auf. Die machen ja alle relativ viele Sachen ähnlich. Ich meine, okay, dann hast du bei VP8 hast du irgendwelche Golden-Frame-Geschichten. Bei anderen hast du B-Frames, aber. Ich weiß es nicht.
Es gibt
unglaublich viel Arbeit.
Ich meine, H265 wird eventuell so bis zu 25% besser sein, aber das Zeug ist halt richtig, richtig kompliziert und dass das jemand in JavaScript auf 1080p im Browser jetzt laufen lässt.
Morgen.
Ja, ist es da. Erstens super kompliziert und zweitens rechenaufwendiger. Also genau. Ich meine, du brauchst halt H264.
Und das ist so hochoptimiert mit der C-Code mit Inline-Assemble und JavaScript ist jetzt echt nicht die langsamste Sprache mehr, aber er ist trotzdem langsam. Gerade wenn du dann, also normalerweise diese ganzen, wie heißt es, Typed Arrays, die du eigentlich brauchst für sowas, dass du da sinnvoll mitarbeiten kannst und nicht alles im Float ist.
Ich hatte auch eine Erfahrung mit so diesem ganzen H264 und Streaming und so gemacht. Ich habe nämlich mal wieder versucht, irgendwie eine Webcam ins Internet zu bringen und dann mit irgendwie JustinTV oder Ustream und so. Mhm. Und das ist alles so ein Cancer. Das liegt noch nicht mal an diesen Streaming-Seiten, sondern an all den Sachen, die dazwischen liegen einfach.
Ja.
Und deswegen habe ich es gelassen und ich mache jetzt nur noch Screenshots und poste die ins Internet. Und das funktioniert im Gegensatz zu dem anderen Scheiß einfach direkt.
Ein Kollege von uns hat das gemacht. Der war immer, wir benutzen für so größere Sachen, so Konferenzen im Geschäft.
Ich habe ein bisschen Angst um
meinen Computer. Adobe Connect oder so.
Yep.
Ja, Adobe und Connect. Und das ist halt auch der Pain mit so Flash und ich glaube Flash, ja wahrscheinlich
ist Flash. Ist Flash.
Und ein Kollege von uns hat einfach gesagt, das geht ihm auf den Sack, er hat dann einfach seine DSLR genommen, hat die irgendwie per Firewire an den PC rangesteckt, hat es dann irgendwo rausgestreamt auf so eine EC2-Instanz, also die H264, was auch immer da rausfällt, hat er da direkt rausgestreamt, da läuft irgendein Streaming-Server und das hat er beim letzten Mal so übertragen, das ging recht gut. So per HTTP-Livestreaming, hin und wieder ist er mal abgekackt.
Aber ja, das ist halt,
dann hat er Reloads auch gefixt.
Also. Ja, das Problem ist halt, bei dem Zeug, was ich gemacht habe, dann benutzt du FFmpeg und das...
Es kann
ja prinzipiell erstmal alles und es hat für alles eine Option und es hat dann wahrscheinlich
die richtigen Optionen.
Wahrscheinlich haben mir irgendwie 3 Optionen gefehlt, dann wäre es nämlich genau richtig gelaufen.
Ja, du musst die super Bonus-Option musst
ja, diese Do the Right Thing-Option.
Das Problem ist, die ändern sich ja alle 2 Versionen.
Ja, das ist ja halt so.
Und jedenfalls, du musst die richtige Kombination erwischen.
Ja, ja, das ist klar. Das ist ganz wichtig. Und das Wichtigste, also das finde ich am allerschlimmsten bei dem FFmpeg, dass du die Option in der richtigen Reihenfolge machen musst. Und dann hast du so. Quality-Option und wenn du die an die falsche Stelle machst, dann macht einfach nichts. Vielleicht, aber auch nur.
Ja, das ist gut. Ich meine, es macht ja Sinn, dass bei Filtern oder so, du musst ja sagen, ob der erst blurren soll und dann sharpen oder andersrum. Aber es ist halt, Kommandozeile geht da schon so, das ist das Maximum, was du mit Kommandozeile machen kannst, wenn du im Grunde eine. Da würde es Waffen, keine Ahnung, da würde sogar wahrscheinlich eine XML-Datei fast Sinn machen, dass du so ein Profil erstellst.
Ja, du willst einfach Profile, das kann ja eine fucking INI-File sein oder so. Dann sagst du Input, Filter 1, Filter bis N und dann Output und dann macht das Richtige, aber das ist halt FFmpeg, so ein Scheißdreck.
Ja.
Jedenfalls, ich wollte bloß kurz das Projekt vorstellen, was ich damit gemacht habe, nämlich einen Blick auf die Baustelle die hinter dem Shakespeare ist.
Instacam.tk?
Ja, so gut. Ich habe einmal die TKI Top-Level-Domains angesprochen, weil die kostenlos sind. Ja. Also, du kannst dir einfach eine holen. Und das Projekt ist Instacam und dann kannst du quasi direkt auf die Baustelle gucken, wo dieser riesige Meißel.
Oh, das ist sogar ein Archive. Oh, Archive.
Ja. Und da ist halt für jede Minute.
Macht ihr da dann auch irgendwie so Zeitraffergeschichten draus?
Vielleicht später. Also jetzt gerade nicht, aber das ist tatsächlich die Idee, deswegen haben wir auch alle Bilder.
Das ist sogar recht gute Qualität, die Bilder.
Also das erste Bild ist halt echt cool, weil das eine gute. Das ist so, aber tatsächlich auch nur eine Webcam. Und die hängt an so einem WRT 703 dran. Mhm. Und der streamt halt, also der hat mal gestreamt, aber das war immer ein Scheiß und deswegen macht sie jetzt nur noch Bilder. Und die sind jetzt gerade im Internet und das ist alles tausendmal schneller gegangen. Ich habe mich da so hart abgekrepelt, irgendwie fucking 2 Wochen mit diesem MPEG-Scheiß rumgemacht und es hat alles nicht funktioniert.
Aber jetzt geht's.
Und jetzt macht's einfach anders richtig und Ustream ist eh scheiße. So.
Ja. Da, wo wir gerade bei Codecs waren, Google hat jetzt den ersten Entwurf seiner Lizenz für den VP8-Codec rausgegeben. Da hatten sie sich ja freigekauft von der MPEG LA, dass der jetzt wirklich, wirklich ganz kostenlos frei benutzbar ist. Also kann man sich auch mal angucken, wenn man dann den benutzen will.
Also ein Punkt, um nochmal zurückzukommen zu dem JavaScript-Codec, ein Punkt, der mir halt aufgefallen ist, was ganz cool ist, ist, dass du halt sagen kannst, okay, du kannst den Codec über Zeit weiterentwickeln und halt einfach nur ein neues JavaScript ausliefern und dann können deine ganzen Clients den Codec schon wieder ordentlich decoden. Und dass du halt so Live-Integration hast, also als Beispiel wird dann halt, Live-Integration ist ein bisschen ein blödes Wort, dass du Interaktion mit dem Bild haben kannst, dass du siehst, okay, da hat jemand reingeklickt, also lässt du vielleicht eine Grafikkarte für dich in der Cloud werkeln, während du im Browser nur dieses Bild entgegennimmst und die Klicks registrierst und zu einem Server zurückschickst. Dass du quasi sagst, okay, du hast so in Anführungszeichen Spiel in der Cloud. Ich meine, das gab es schon mal, wie ist dieses
Startup? OnLive.
OnLive, ja, genau.
Das gab es immer. Ja, aber das macht keinen Sinn, weil jede Grafikkarte, die ich hier drin habe, im Normalfall besser ist, als was da irgendwo in der Cloud rumsteht.
Eben.
Also
dem halt, was du
noch Server haben halt echt im Normalfall keine so guten Grafikkarten.
Ja, doch, du kannst diese Nvidia-Bonus-Grafikkarten kaufen.
Das Problem ist, dass du halt auch nur einen User auf eine Grafikkarte kriegst. Ja, oder ganz, weil die Bandbreiten werden normalerweise komplett aufgebraucht, diese Busbandbreiten. Du kannst da nicht mehr als einen User im normalen
Fall aufkriegen. Du kannst auch nicht richtig virtualisieren und zudem sind halt diese Nvidia-Tesla-Grafikkarten, die du meinst, die sind halt schweineteuer.
Die sind schweineteuer.
Also, es gibt welche, die virtualisieren können, also es gibt extra welche dafür, aber die sind dann halt zu. Ja, ja. Okay. Da gab es in diesem, wie war das, I Saw the Future hieß der Artikel, ne?
Genau.
Und da gab es in Hacker News.
Ja, aber die Busbandbreiten können gar nicht die ganz komplett aufgebraucht sein, weil. Also ich habe ja mal Bitcoins auf der Grafikkarte gerechnet.
Die brauchen halt keiner, wenn du die Texturen die ganze Zeit hin und her schiebst, dann brauchst du den Scheiß halt. Das ist ja das Geile an Bitcoin, dass du auch den RAM irgendwie dann auf 300 MHz runtertakten kannst und aber die, wenn du wirklich Spiele machst und der die Texturen immer vorm Buffer hin und her und dann ist es halt etwas doof.
Ja.
Apropos, ich habe noch einen Storm in der Woche.
Oh, sehr gut.
JavaScript ist was böse.
Nee, ist gegen DRM in Webstandards. Wir hatten ja letzte Woche.
Nein, wirklich? Scheiße.
Ich rufe mal kurz Captain Obvious an, der wird sich dafür interessieren.
Wahrscheinlich ist er noch für Open Hardware oder so ein Scheiß.
Alter, wenn der sich den Bart nicht sauber schneidet, dann gucke ich aber blöd, ja? Was?
Genau. Ja. Wir haben auch letzte Woche darüber geredet, dass hier Hulu.
Und der hat er hier angerufen und hat gesagt, ich erst dagegen, oder?
Ingo, hör mal zu.
Ingo, tell them they're wrong.
Why aren't you / Binärgewitter?
Netflix war es, genau. Netflix. Ja, Netflix. Und den hat er geschrieben. Er hat an Netflix, Microsoft, Google und die BBC geschrieben, dass er das total doof findet mit DRM in HTML5 und dass sie das doch mal bitte
bei allen direkt im Spam-Filter gelandet.
Bitte bleiben lassen sollen. Und der World Wide Web Konsortium hat das natürlich auch geschrieben.
Wurde ihm auch geantwortet, hat er einfach nur aufgeschickt.
Ich glaube, er hat es erstmal nur abgeschickt. Ich weiß nicht, ob die geantwortet haben. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner das.
Aber es gibt jetzt eine Petition, da kann man unterschreiben dafür.
Oh yeah, für Stallman oder?
Nein.
Gegen DRM.
Gegen DRM in Webstandards.
Für mehr Bärte.
Danke für dieses Getränk übrigens.
Mehr Vögel.
Bitte.
Für mehr Vögel.
Danke für dieses Getränk, Ingo.
Ja.
Jetzt können wir mal bitte im Kreis
rumtrinken. Ja, sollen wir hier mal kommen? Wir müssen mal zubrüsten.
Wir stößen mal. Stößen.
Oft auf den Stößen.
Ja, mach ich mal. Ich hab schon, weil ihr so lange.
Marc ist schon. Sein Bud Light.
Marc ist schon fertig.
Delicious Bud Light.
Coors Light auch.
Oh. Ja. Macht's besser.
Stop DRM in HTML5.
Ja, gut. Das ist echt Stallman.
Lass mal mehr über Generational Garbage Collection Ruby reden.
Flydie.de. Nee, gibt's nicht. Warum nicht?
Warum nicht?
Jetzt Flydie.tk vielleicht.
Flydie.de, vielleicht gibt's
dort.
Flydie.tk. Fuck.
Flydie.tk. Im Endeffekt ist das Problem beim normalen Ruby MRI, also bei der Metz Ruby
Interpreter.
Interpreter, genau. Wird schon langsam schwer, oder? Ja, wird schon langsam schwer. der ist halt de facto eigentlich, also die ist die Standard-Runtime für Ruby, hat aber bis jetzt halt eine ziemlich bescheuerte Mark-and-Sweep-Garbage-Collection, die langsam ist, während der Garbage-Collector den kompletten Prozess einfriert und im Großen und Ganzen nicht so super toll ist. Da wurde öfters schon es gibt auch schon Runtimes, ich glaube zum Beispiel die Ruby Enterprise Version oder irgendwie es gibt Patches vom Twitter-Team zum Beispiel, die haben da eine Generational Garbage Collection draufgepackt, aber dann sind die nicht mehr Binary-kompatibel zu allen C-Extensions und so weiter und wenn da einmal was gebaut wurde gegen...
Meist waren die auch nicht Generational und die haben nur das Bitmap-Marking nicht mehr. Problem ist, dass der normalerweise durchgeht und dann alles, den gesamten RAM im Grunde einmal durchgeht und immer seinen Marker ranhängt. Und wenn du einen Fork machst, der eigentlich Copy on Write ist, und das erste Mal die Garbage Collection läuft, dann versuddelt dir den kompletten RAM und dann muss dein Kernel das alles nochmal kopieren. Was keiner mag.
Ja. Jedenfalls hat jetzt einer, der auch bei Heroku arbeitet, mal da einen Patch eingesandt. Und im Endeffekt halt das aktuelle Ruby-Repository von, ich glaube sogar für 2.1 geforkt. Und da einen Generational Mark-and-Sweep-Garbage-Collector drauf implementiert, der sogar binary-kompatibel für die C-Extension sein soll. Und es könnte jetzt sein, dass es in Ruby 2.1 mit reinkommt und dann hat man einen besseren Garbage-Collector. Was eigentlich schon ganz, ganz nett ist.
Cool. Und das ist auch, die Leute von Rubinius haben sich da auch so drüber aufgeregt, dass sie gesagt haben, fucking, warum nicht kompatibel? Wir haben eine Generational Garbage Collection, wir sind kompatibel zu den Ruby-C-APIs.
Ja, nee, vor allem ist es halt auch so, dass das Ruby-Core-Team teilweise für Miner-Fixes die Kompatibilität bricht.
Ja, so interne ABI, genau. Also Binary Interfaces, einfach sagt, Miner-Version, was ist jetzt anders?
Ja, machen wir mal kaputt, aber dann halt irgendwie sich nicht irgendwie dazu herab, also nicht dazu zu bringen ist, einen ordentlichen Garbage Collector zu implementieren. Also im Zweifelsfall eher JRuby oder Rubinius benutzen. Aber wenn MRI schneller wird, ist es ganz gut. Also mir ist letztens aufgefallen, dass bei MRI im Vergleich 1.8 zu 1.9 habe ich bei einer Applikation, die ich getestet habe, Faktor 20 bessere Performance rausgebracht.
Das bekommen. War halt eine, die wirklich mit Threading gearbeitet hat.
Das war eine, genau, ich benutze da Puma als Webserver und der benutzt halt Threading und wenn dann halt plötzlich mal deine Ruby Runtime statt Green Threads Native Threads auf deinem Betriebssystem benutzt, dann wird das Ganze halt schon mal schneller. Trotz Global Interpreter.
Schneller kommt gut.
Ja, schneller ist besser.
Schneller ist mehr gut.
Mhm. Aber Webserver ging kaputt.
Webserver wurden
kaputt gemacht.
Wurden kaputt gemacht. Ja, es scheint da jetzt so ein Rootkit rumzugehen, was sich verbreitet über Angriffe auf gängige Webserver. So im Großen und Ganzen. Also da werden
auf die drei gängigsten.
Genau, die drei gängigsten. Da werden Apache, Nginx, ich glaube in Version 1.4 sogar nur.
Und nicht die drei gängigsten.
Lighty.
Weil der Microsoft Webserver ist irgendwo oben. Ich glaube, bei den ersten drei sogar mit dabei.
Ist der schon so verbreitet, der ISS?
Ja, das ist das.
Ja, ich glaube, der ist auf zwei.
Der ist
oder
auf drei.
Zwei nee, oder drei. Ich glaube, Nginx ist mittlerweile zwei.
Jedenfalls der nicht, sondern.
Ja, gut, Lighty ist seit Nginx verbreitet ist. Kaum ist noch, Lighty auch nicht mehr so groß im Einsatz. Ich habe den auch auf einem alten Server von mir.
Immer schön updaten, ansonsten wirst du geowned. Und das Rootkit. Oder die Malware, die
also Nginx hat Anfang des Jahres ISS überholt.
Ja, okay. Also das heißt, sie sind jetzt auf ISS auf 3 jetzt?
Genau.
Ah, ist klar. Das heißt, wenn du ein Lighty, ein Nginx oder ein Apache-Webserver hast, der nicht up-to-date ist, dann kann es sein, dass deine Kiste geowned wird und dein Apache dann unter anderem den Black Hole Malware ausliefert an deine Leute, die normalerweise auf deinen Webserver gehen.
Ja, lustig, dass es auch nur die Malware an dem Browser ausliefert, wenn bestimmte Sprachen eingestellt sind.
Ja, oder bestimmte User Agents gedingst werden.
Ja. Also unter anderem bei Finnisch, Japanisch, Kasachisch, Russisch, Ukrainisch oder Weißrussisch wird da nichts ausgeliefert.
Don't das heißt, own your friends.
Stellt eure fucking Browser endlich auf
Japanisch.
Japanisch.
Finnisch.
Finnisch.
Wobei, ist Weißrussisch auch, benutzen ja auch kyrillische Buchstaben? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube ja, also Weißrussisch ist ziemlich nah an Russisch.
Okay. Aber ja, können wir nicht lesen.
Können wir nicht lesen.
Finnisch können wir auch nicht lesen, weil das ist ja nochmal eine komplett andere Sprache. Das ist ja,
die benutzen zumindest unser Alphabet.
Die benutzen
unser immerhin.
Aber hat halt sonst keine Gemeinsamkeiten. Wenn du sonst Norwegisch und Dänisch und so, da kannst du zumindest nochmal ein paar Buchstabenraten machen. Während du bei Finnisch eher...
Finnisch ist irgendwie auch mit dem Baskischen verwandt, kann das sein? War das da nicht irgendwie so Geschichten?
Ungarisch.
Finnisch-ugurische Sprache.
Genau, das Besondere an dem an der Malware ist unter anderem auch, dass sie die komplette Binary einfach überschreibt mit sich selbst. Deswegen gibt es so auch für praktisch verschiedene Dings gebaut, verschiedene Versionen für i386, x86 mit Symbols, LightTTP und Nginx Apache. Und das ist halt schon cool eigentlich. Du hast keine Module mehr, die du irgendwie wild laden musst und irgendwie Config anpassen, sondern du ownst einfach die komplette Binary weg.
Bam.
Bam. Und dann hast du quasi gewonnen.
Aber dürfte dann auch relativ einfach zu entdecken sein, oder?
Also die haben hier unten bei dem, wie heißt die Seite, We Live Security, haben sie unten die SHA-1-Sums von den Bad Binaries einfach dabei und das ist dann relativ einfach.
Ja, meine ich ja.
Aber es ist trotzdem super fies. Weil so siehst du es erstmal dem Webserver nicht an. Also wenn du dir nur anschaust, wenn du siehst, da läuft irgendwie ein Apache, dann liefert dir auch wahrscheinlich ab und zu das Richtige aus. Aber du wirst halt trotzdem geowned und das ist halt schon eine coole Sache eigentlich. Und deswegen sollte man auch sowas haben wie 8 oder Tripwire eigentlich auf so wichtigen Computern halt. Dass du quasi eine Checksum von all deinen wichtigen Dateien hast, damit du nicht geowned wirst, so einfach.
Ja, und die dann auch immer aktuell halt.
Ja, das ist ja immer das Problem. Und dann eigentlich Read-Only haben und solche Sachen, das ist halt voll viel. Da muss man super viel denken und das ist auch blöd.
Deswegen macht es keiner.
Keiner will denken, das ist das Problem.
Keiner will denken.
Ja. Apropos Nginx hat auch eine gefährliche Lücke in den letzten Versionen. Hier 1.4, 1.3, 9. Bloß der 1.2er-Zweig, der davor war, ist irgendwie nicht betroffen.
Ja, Denial of Service war es.
War es ein Denial of Service?
Nee, Code Execution.
Ja, aber hat noch keiner gezeigt, dass es geht. Also es war ein Buffer, es war tatsächlich ein Buffer Overflow, wenn ich mich nicht erinnere. Und zwar an irgendeinem, ich weiß gar nicht an welcher Stelle genau, am Redirect oder sowas. Und dann...
Ich hab's noch nicht erst gepostet, das ist wieder so eine heiße
Open-Meldung. Ja, ich hab's sehr heiß.
Und was sagen die?
Ich hab's reingepastet.
Perfekt.
Ich ersetze es gleich mal durch den richtigen Link, den ich irgendwie im Geschäft rumgeschickt habe.
Jedenfalls, also es ist so, der Bug wurde entdeckt, aber es gibt keinen freien Exploit, den man jetzt einfach mal benutzen kann, weil das relativ tief im Code ist und du musst dann voll viel denken wieder.
Oder
und das
es gibt nur einen Code, den du kaufen kannst.
Und also das, ich glaube, es gibt keinen Exploit, den du dazu aktuell kaufen kannst, weil sie es wirklich einfach gefunden haben und dann gepatcht haben. Okay. Und jetzt, wo ist es drin?
Oh Mann,
da unten.
Ja.
Version 5.
Nginx Security Advisory.
Ach, das ist... Genau, also es ist wirklich...
Also wer einen Nginx einsetzt, auf jeden Fall mal gucken, ob ihr schon die gepatchte Version habt oder nicht. Oder ihr drunter seid.
Oder
also
du kannst die
genau, also es war ein
Server-Block Transfer Encoding Chunked deaktivieren.
Aber irgendwie. Du willst ja immer ein Chunked Transfer Encoding haben.
Keiner mag Chunked, das ist also
cool. Doch, alle wollen Chunked.
Chunked, war das nicht so eine Droge, die wir hier auch basteln könnten, wenn wir jetzt noch...
Das ist Chunk, das ist anders.
Ach, Chunk war das. Aber es war so ähnlich.
Das ist Chunked
Chunk,
dann.
Chunk. Das war
genau, Chunk Encoding.
Chunk Encoding.
Reden wir doch mal über was nicht geht. Archiveroom.net zum Beispiel.
Was geht da nicht?
Wieso geht es bei dir nicht?
Weiß ich, bei mir sehe ich da so einen blöden Punkt in der Mitte vom Bildschirm.
Ja, du kannst ja auch nichts.
Das ist alles, was ich sehe.
Also.
Wahrscheinlich, weil ich meine interne Grafikkarte eingeloggt habe und nicht auf die Diskrete stellen lasse.
Also bei mir, ich habe ja dieses komische Lunix-Fricke-System und bei mir tut's.
Ja, ich habe, das habe ich glaube öfter, wenn so WebGL-Sachen irgendwie sind, aber ich habe
letztes Mal schon
auf erzählt, Integrated geforced, dann geht es nicht.
Ja.
Ja, egal, dann geht es aber trotzdem nicht.
Bei mir ist jetzt tatsächlich auch gerade, oh, warte mal, hello?
Naja, vielleicht auch nicht.
Oh, bei mir geht's. Hier, das sieht dann normalerweise so aus.
Okay, dann will ich es eh nicht haben.
Doch, ist cool.
Nee. Was macht es denn überhaupt?
Klötzchen.
Es macht Klötzchen aus deinem GitHub, aus deinem GitHub-Profil. Und dann siehst du quasi, zu welchen Sachen du wann mal was gemacht hast und an welchen Monaten. Und du kannst dich da drin in 3D bewegen.
In den Klötzchen.
Genau, und du kannst die Klötzchen anklicken und dann siehst du genau, was du da dann zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel hast committed. Und dann siehst du, okay, du hast da diesen Commit-Nachricht auch dazu gehabt. Das ist relativ cool. Das sieht dann halt super 3D-WebGL-mäßig aus. Und es läuft im Firefox, was es automatisch besser macht.
Aber nur in Firefox ab Aurora.
Ja, keine Ahnung.
Also Nightly Builds.
Hä, Bullshit.
Nicht?
Ich habe hier Firefox 20 und der macht das Richtige.
Ja, okay, ich hab's.
Die haben einfach gelogen.
Dann bei mir sagt er Use Chrome oder Firefox Aurora Nightly. Ich kann gar nichts. Oder?
Also bei mir sieht es hier so aus.
Aha, na gut.
Okay, also es geht.
Whatever.
Es geht vielleicht bei Aurora dann besser oder so, aber bei mir funktioniert es auf jeden Fall auch. Mhm. Und ich habe ein Arc Linux, was einfach nur up to date ist. Gerade heute geupdatet.
Ja, yeah, ich habe
jedenfalls auch geupdatet, genau. Aber nicht also die Idee ist tatsächlich, dass du dein Profil als 3D Anschauungsdings, die siehst und dann ist es irgendwie cool, weil es voll gefährlich aussieht.
Könnt ihr ja mal angucken. Hm. Butterfly Labs liefert aus.
Genau, Bitcoins. Haben wir später noch Bitcoins?
Natürlich haben wir später noch Bitcoins.
Oh, warte, mach ich da hinten, nach unten. Ja, ja. Haben wir später zu den Bitcoins dazu.
Achso, gibt's da? Ah ja.
Ja, da.
Ah ne, das sind die anderen Bitcoins. Wir haben noch mehr. Oh, drei Bitcoins. Das wird gut.
Bitcoins. Wir machen die mal zusammen.
Lass mal über die Telekom reden, jetzt dann nachher über die guten Sachen wie Bitcoins.
Dann ja. erst über die deprimierenden Sachen oder halb deprimierenden Sachen.
Ah, Quatsch, komm.
Also die Telekom will vielleicht doch richtige Flatrates anbieten. Das heißt, ja. Sie wollen einfach nur mehr Geld von den Leuten?
Ja. Ja. Das sind einfach ein paar Uhren, ey.
Ja.
Also ich meine, fände ich ja jetzt nicht schlimm, wenn sie wirklich sagen, hier irgendwie, es gibt einen Tarif, der...
Dabei sind die schon die teuersten.
Ja, das stimmt natürlich.
Das ist halt einfach so kaputt.
Das ist, stimmt, ja.
Das ist einfach, das ist irgendwie nicht richtig, ich weiß auch nicht.
Naja.
Ja.
Also vielleicht
sind wir ja mal der Hoffnung, dass es vielleicht die Konkurrenz dann nicht macht, zu drosseln ja. und so, ja. und dass das man dann einfach so ein Distinktionsmerkmal hat und sagen kann, okay, ja gut, dann geht man halt zu der Konkurrenz.
Ja, die sind 10 bis 20 also, Euro, sagen sie immer, für die Super-Bonus-Flatrate und ich denke, die Reseller sagen dann irgendwie 3 Euro für die Super-Bonus-Option und alles okay.
Das wäre ja völlig okay, wenn sie dann noch die Netzneutralität wirklich in Ruhe lassen, aber ich meine, einen Tarif zu haben...
Mr. Netzneutralität, ja. Den Richard Stallman quasi.
Wenn sie den Richard Stallman in Ruhe lassen, ja. Wenn man halt einen Tarif hätte, irgendwie ja, bis 75 Gigabyte und einen für egal.
Leave Richard alone.
Einen für egal, genau.
Leave Richard alone. No.
Ja,
Leute. Ja. Nee, aber da ist ja okay, da haben wir jetzt schon drüber geredet. Was wir aber noch nicht gesagt haben, ist, dass The Onion ja fartscroll.js.
Oh ja, das ist sehr wichtig.
Es ist The Onion ist gehackt worden.
Ja, das hatten wir aber letztes Mal schon. Hatten wir das? Ich hatte das irgendwie. Ah, nee, ich habe. So praktisch.
So praktisch. Das ist einfach eine JavaScript-Bibliothek, auch minified, wenn du willst. Und dann kannst du einfach sagen, ja, alle 400 Pixel, wo der Benutzer scrollt, soll ein Furzgeräusch machen. Mhm. Und ja, es ist auch sehr geil, die Überschrift fartscroll.js. You want fart noises as you scroll? We've got you covered. Und es ist wirklich, The Onion hat da...
Und sie suchen Frontend-Developer, darum geht's.
Ja.
Das kann, nämlich das Leute, die solche genauso coolen Sachen machen können.
Genau, dann kannst du sagen, hey, ich habe
hier... Was ja echt geil ist, weil so machst du halt Developer auf dich aufmerksam, weil du dann sagen kannst, hey Leute, wir machen total lustige Sachen und sagen, ja. Die Tür darf ich total arbeiten.
Guck mal, wir machen, dass ein Browser furzt, ohne dass die Luft stinkt.
Ja, richtig, total gut.
So praktisch. Aber es funktioniert nicht in deinem Telefon.
Traurig.
Hast du es probiert?
Es kann nicht funktionieren.
Vielleicht haben sie
ich habe mich damit schon auseinandergesetzt.
Vielleicht haben sie einen Weg außenrum gefunden und es funktioniert
die,
trotzdem.
Die spoofen deine Telefon, mal rufen dich an und furzen dir ins Telefon.
Genau, mit VoIP einfach mal direkt ins genau. Telefon. Die suchen einfach dein, wie heißt es, dein Viber-Dings raus und rufen dich dann
macht
einfach
Sinn,
hart an.
Macht einfach Sinn.
Oder embedden YouTube-Videos, die du aus Versehen anklickst.
Ja. Genau.
Das Coole ist jetzt, ich habe eine Kollegin gezeigt, die unterrichtet so an irgendeiner Abendschule-Geschichte so ein bisschen JavaScript-Webprogrammierung und die lässt heute ihre Studenten das quasi auseinanderfrickeln.
Die lässt
und dann,
ihre Studenten furzen.
Ja, und es ist auch zum Beispiel nicht chainable, was schlecht ist, weil normalerweise gibst du immer dein Parent-Objekt quasi zurück, dass dann dahinter jemand nochmal einen Methodenaufruf machen kann. Und das tut das zum Beispiel nicht.
Ach, die Noobs, ey. Ja. Genau. Was können die eigentlich?
Also das hat man ja in jQuery-Plugins gerne, dass man dann sagen kann, okay, du kannst halt die Fluid-Interface, nennt man das, glaube ich.
Habe da.
Genau.
Fluid.
Genau, also dass du sagen kannst, ja, hier selektiert dieses Ding und dann animierst damit. Und
also
dann,
so wie auch die ganzen Enumerable-Geschichten bei Ruby, wenn du einen Select oder einen Map hast, wo der dann quasi die entstehende Collection zurückgibt, du das einfach chainen kannst mit weiteren
Methoden. Du kannst dann einfach noch einen Methodenaufruf hinten ranhängen und
Richtig.
Fart-Chains.
Das ist schon gut. Bisschen gut. Die Wii U ist gehackt, anscheinend. Sagen die Leute hinter dem, was war es, der Wiki? Nee. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben sie mal wieder eine Wii-Konsole gehackt und sie sagen dann, ja, also sie haben das jetzt wohl so hingekriegt. Ja, genau, die Wiki Groups, weiß ich noch, als ich damals die Wii bekommen habe.
Wiki Groups.
Genau, die Wiki. Also die haben damals so einen Lötnupsi da gebaut, wo du dir in die Wii einbauen konntest.
Was du jetzt alles nicht mehr brauchst.
Und die sagen jetzt, ja, deine Wii U kann jetzt auch Wii U und Wii-Spiele von USB-Medien spielen. Sie können ohne Löten X3, 1, 2, 3, 4, was weiß ich was, macOS, was wahrscheinlich HFS ist, ein NTFS.
Weiß einer von euch, ob die Wii U dann die blöden Wii-Games als hohe Auflösung spielen kann?
Ich glaube, die Texturen hast du ja dafür gar nicht.
Ja, ist egal, aber Hauptsache, du hast halt nicht riesen Pixel.
Du hast die normale PAL-V-Auflösung, die du so kriegst. Das geht halt nicht höher, weil du keine anderen Grafiken hast.
Nee, du musst ja nicht andere Grafiken haben, du musst einfach bloß eine höhere Auflösung haben.
Ja, darum. Aber deine Textur, die du nachher drüber klatschst, ist immer noch 512 auf 512
Pixel. Ja, aber es ist aber nicht so pixeliert, einfach du kannst normale Kanten sehen, darum geht's ja.
Ja, du kannst natürlich doppelt so viel Pixel haben, aber wenn du auf die
Nee, ich weiß schon, dass die Texturen dann immer noch scheiße aussehen, aber ich will einfach nicht, dass es so super pixeliert aussieht.
Also du meinst so ein Anti-Aliasing quasi, dass du die Kanten nicht mehr sehen kannst. Ja, also sieht immer noch pixelscheiße aus, aber ohne Kanten.
Ja, richtig.
Wahrscheinlich nein. Aber was interessant ist, du hast Zugriff auf den FPGA, der da drin steckt. Ich wusste gar nicht, dass in Spielkonsolen FPGAs stecken. Also in so Fritzboxen oder so, ja, weil die ja ihre Rules quasi da direkt eingießen. Aber da drin? Wusste ich nicht. Ist interessant.
Auf Hackaday gab es auch einen Artikel zum FPGA in deinem, wo war das? In deinem
Gesicht.
In deinem HDMI Color Processing Board. Und da kannst du deine Bitcoins minen auf deinem HDMI-Controller quasi.
Endlich.
Ich kann den mal verlinken. Und
macht total Sinn.
FPGAs halt.
Ja.
So, ich weiß
was. So. Hier auch total lustige Security-Sachen sind passiert. OVH wurde gehackt. Und zwar über die Passwort-Reset-Funktion, glaube ich. Und da haben die wohl das Problem, dass ihr Random-Number-Generator irgendwie unendlich alt und schlecht war und einfach nicht so random gemacht hat, wie man eigentlich gedacht hat.
Vor 15 Jahren das erste Mal gebaut und dann nie wieder angefasst.
Richtig. Und das ist total lustig. Habe ich jetzt verlinkt irgendwie die Übersetzung der französischen Mail, wo dann drin steht, ja, da konnte jemand einfach das Passwort-Reset-Ding machen und dann über den Link, den wir da irgendwie zugeschickt haben, konnte er sich irgendwas zusammen brute-forcen und
Und der musste den Link nicht wissen halt.
Genau, also er konnte sich quasi den Link allein, weil die Zufälligkeit von diesem, normalerweise hast du ja immer so ein Token hinten dran, irgendwie Reset, PHP, Fragezeichen, Token gleich Blurb, irgendwie ein riesiger String, und der war wohl nicht so random, wie er eigentlich hätte random sein sollen, und das hat wohl irgendjemand rausbekommen, dass der wohl nicht so hart random ist und hat dann auch direkt mal Slushpool gepwned und bitcoincentral.net, die beide auf OVH hosten. Und das ist halt auch immer so. OVH und Hetzner sind ja echt super Anbieter, wenn du irgend so eine Frickellösung haben willst, wo du so.
Ja, und wenn du es halt billig haben willst.
Genau, einen dicken Server sehr billig. Felix hat gerade die Eiswürfel.
Immerhin waren es nur Eiswürfel.
Es waren nur Eiswürfel und jetzt haben wir einen nassen Stuhl.
Das ist ja, das ist
nein, nicht der nasse
Stuhl. Sorry. Sorry.
Ja, auf jeden Fall ist ein bisschen ein Problem, weil also die haben von Slush ein paar Bitcoins abgezogen, aber die haben glückweise normalerweise immer nur dieses Hot Wallet recht klein halten und die Cold Storage Geschichten machen, so wie es halt gehört. Aber da sollte man halt mal drüber nachdenken, dass wenn du so, ich sag mal, anständige Sachen machst, dann machst du das bitte nicht auf irgendeinem Massenhoster mit irgendeiner auch Linode oder so, wo du dann halt irgendwie echt die Standard-Admin-Oberfläche hast, die alle VMs irgendwie bearbeitet, und dann gibt es irgendwie einen Cold-Fusion-Export und die sind wieder
drin. Ich meine, da ist halt auch die Frage, warum
dann solltest du auch nicht auf Amazon hosten, oder?
Amazon ist halt schon ein bisschen sicherer. Da kannst du ja wirklich so PCI-compliant, Regierungslevel-Sicherheit machen, wenn du diese ganzen du kannst deinen Account machen, dann machst du dir natürlich noch irgendwie mit deinem Two-Factor-Authentication-Zeug, dass die ja alles unterstützen, ihre IAMs, glaube ich, diese Account-Management-Funktionalität. Du kannst dir die Dinger wirklich von VLAN abgeschottet machen, bedeutet keine andere Amazon-Maschine kommt auf dich drauf. diese zentrale Geschichte, ja, es ist halt, ja. Gerade die machen ja richtig Geld damit, also diese Slush-Pool, die nehmen irgendwie, was weiß ich was, Prozent-Fees, und ich glaube, auf Slush haben auch recht viele ASICs schon gemeint, also die, da kommt schon ordentlich was rum. Die sollten halt echt nicht auf OVH auf so einem 50-Euro-im-Monat-Server sein, sondern mal was Anständiges bauen.
Also, wenn die halt damit richtig Geld machen,
dieser dann Podcast schon, wird übrigens von so einer Kiste ausgeliefert.
Ja, zu Recht, weil dafür ist es auch top. Ja.
Nee, die Frage ist halt, warum können die deine Kiste ownen, nur weil sie deinen Hoster ownen?
Weil sie einfach dann deinen in den Recovery-Modus booten? Und dann einfach
Das wäre eine
dann haben sie Dateisystem.
Aber ich meine, theoretisch könntest du auch sagen, okay, du machst da irgendwie Krypto für die wichtigen Sachen und tust die erst nur über irgendwelche Skripte
per SSH anlocken. Dass du eine Krypto-Geschichte hast, ja.
Das könntest du machen, und halt, was ich halt gemacht habe, sind die ganzen SSH-Keys, die da von OVH...
die Backup-Keys, die sie normalerweise drin haben.
Genau, also, dass drin sind, die habe ich einfach alle mal rausgeworfen.
Ja.
Oh, das kriegst du nie wieder Support von OVH.
Fuck. Was ist, wenn dein WordPress nicht mehr zur Datenbank connecten kann?
Nein.
Nee, den einzigen Support, den ich von denen brauche, ist, wenn die Maschine nicht erreichbar ist. Und dann kann ich ja selber nichts machen.
Du kannst ja rüberfahren zum im französischen Rechenzentrum und mal richtig...
Kannst mal eine batschen.
Richtig, da gibt es eine Zwischenschelle, wenn sie nicht aufpassen. Ja, auf jeden Fall dumm gelaufen. Ne?
Kann ja mal passieren.
Ja, sollte aber nicht.
Nee. Ja. Aber besser als 50 Millionen User-Daten zu verlieren, würde ich sagen. Die paar Bitcoins, fucking 50 Millionen User.
Ich weiß nicht, wie viel da flöten gegangen sind, aber es waren sich
nicht so genug. 10.000 egal wie viel, es war nicht genug.
Ja, aber das,
ist schon
so, hat sich irgendwie Sushi-Gutschein gekauft. Super. Fuck yeah.
Nee, das geht ja an den nächsten der nächste Schritt ist dann halt einfach die E-Mail-Adressen zu pawnen, und da ist dann halt mehr als nur ein Sushi-Gutschein drin.
Zwei Sushi-Gutscheine.
Das kommt halt drauf an, was für Leute das waren, die da so
rumgarren. Das ist einfach
Leute, die Gutscheine kaufen.
Einfach nicht cool.
Ja, aber Leute, die Gutscheine kaufen, die könnten unter Umständen auch Server irgendwo haben.
Bei 50 Millionen Usern hast du die Chance doch relativ hoch.
CEO bei irgendeinem Unternehmen sind,
da gleich ein Passwort benutzen. Ja, und sie wollen trotzdem billig einkaufen, darum geht's ja. Und
ich
jeder will billig.
Es gibt nur 80 Millionen Amis, ich glaube, weiß nicht.
Es waren guck mal, dann sind die fucking zwei Drittel aller Amis.
Fuck.
Ja, überleg mal.
Die Zahl macht so Sinn.
Es gibt nicht nur 80 Millionen Amis.
Hä?
Was?
Deutsche.
Ja.
200 Millionen Amis, sorry.
Ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen wenig.
Ja, dann wäre es also, trotzdem noch ein Viertel. Trotzdem,
Viertel aller Amis.
Viertel aller Amis. Und Viertel aller Amis, so verdammt viele Leute.
Weil es nur ein Viertel aller Amis Internet hat.
Ja, siehst du, dann fällt das Viertel auch schon wieder raus. Das heißt, du hast fucking zwei Drittel aller Amis doch wieder.
Quasi. Daten in Video abspeichern mit QR. Warum? Was? Makefu? Was?
Hä? Ja.
Ja, wie, wo,
was? Also, es geht darum, irgendeiner hat dir Code geschrieben, der YouTube-Videos mit QR-Code-Dingen quasi deine Daten da drin speichert. Und dann hast du voll viel Daten. Weißt du noch, Gmail-Data-File-System, sowas? Und das jetzt für YouTube-Videos.
Ja, aber das ist ein QR-Code, was wohl die schlechteste mögliche Kompression ist, die du überhaupt haben kannst.
Ja, also das ist die Idee. QR-Code, nur dass du... Also du hast ja das Problem, wenn du irgendwas hochlädst, du könntest ja auch direkt quasi Daten drin speichern. Problem ist halt, dass sie das transkodieren und irgendwie andere Dinge machen.
Da kannst du ja so diese DRM-Geschichten, Steganographie-mäßige, da gibt es so ein paar coole Algorithmen zum Embedden von DRM oder von Watermarks, die sowohl Rotation als auch Encoding-resistent sind. Da musste ich mal eine Vorlesung hören.
Habe ich auch.
Konnte nie was mit anfangen, aber jetzt kann ich sagen.
Ja. Jetzt konntest du es einfach mal sagen. Bam. Perfekt. Jedenfalls, er hat halt irgendwie fucking Daten in YouTube-Videos reingespeichert, und du hast aber
zwei QR-Codes hat er reingespeichert.
Ja, so offensichtlich.
Das ist schon ziemlich cool eigentlich.
Ja. Ich wollte es bloß sagen, weil...
Wofür braucht man das dann?
Filesystem. Wie Gmail-Filesystem.
Ja, um es auszulesen, musst du dann wieder das Video decoden.
Ja, so ist es halt.
Nee, es ist auch ein Plugin für GCFS.
Ah, da kannst du dann YouTube Storage.
Ja, ist dann Cloud Storage.
Ja, YouTube.
Secure Cloud Storage.
Ja, maximal Security.
Der hasht und saltet dann dein Content erstmal, und dann kannst du nicht damit anfangen.
Und dann sagt die GEMA, dieses Video ist
genau
nicht abrufbar, und dein ganzer Storage geht flöten.
Aber ich meine, einfacher wäre es doch dann gewesen.
Schieße, wäre es Murdered auf Vimeo natürlich. Was denkst du denn?
Nee, aber einfacher wäre es doch da gewesen, den Audiokanal zu benutzen und da irgendwie.
Oder den Videokanal zu benutzen. Weil Video, du hast ja schon eine ziemlich dicke Bandbreite. Du kannst ja einfach, selbst wenn du es Pulscode modellierst und das Ding immer nur flackern lässt, wird es wahrscheinlich wesentlich besser sein als dieser QR-Code.
Vermutlich. Ja.
Das wär, jedenfalls, also ich finde grundsätzlich die Idee einfach cool, so alle komischen Hoster speichern. Auf einem speichern zu lassen.
Ja, ich bin sicher, die lieben den Scheiß dann.
Ja.
Gute Sache. Oh, auch geil, Hashcat, schnelleres CUDA auf NVIDIA. NVIDIA hat es irgendwie geschafft, dass sie in ihrem 320.00 Treiber, was ja auch schon eine ziemlich ordentliche Nummer ist, dass die das CUDA da unendlich viel schneller gemacht haben. Also für die, normalerweise diese ganzen NVIDIA-Karten sind zum Beispiel ja fürs Bitcoin-Minen sehr, sehr schlecht.
Ja.
Und dafür auch für das ganze andere Hashcracking eigentlich nicht so die optimalen Dinger, da willst du eigentlich ATI haben. Aber mit diesem neuen Treiber, der 320, hat ja einer so ein bisschen Benchmarks gepostet. SHA-1 plus 40% Performance, SHA-2 56 plus 52% Performance und auch SHA-5 12, Oracle, MD5, so durch die Bank weg, so 10-50%. Krass.
Außer bei Oracle sind es 4%.
Ja, aber das ist auch Enterprise.
Ah ja.
Vier Enterprise wie Hundejahre. Vier Hundejahre sind nur andersrum dann halt also.
Oh ja, dieses...
Auf jeden Fall ist es schneller und ist eigentlich mal interessant, dass sie das gemacht haben. Aber du kannst, glaube ich, immer noch keine Bitcoins gescheit mit Nvidia meinen, weil.
Willst ja auch nicht.
Nee.
Ganz einfach.
ATI.
Immer. Du willst einfach ASICs. So ist es.
Richtig. Total gut.
Apropos ASICs. ASICs kommen jetzt. Butterfly genau. Labs hat angefangen zu liefern und Leute haben die Boxen schon in der Hand gehabt. Und sie funktionieren wohl auch.
Ja, wohl tun sie.
Und das ist eine coole Sache eigentlich.
Hast du schon einen?
Nee, das, aber meiner kommt bestimmt bald morgen.
Da gibt es ja immer diese die Wetten auf, keine Ahnung, wie diese Bitcoin-Webseite heißt. Auf jeden Fall gab es da immer so Wetten wie, ja, hier BFL wird nicht vor dem 1. April liefern. Mhm. Und BFL hat dann, oder 1. Mai war es dann, glaube ich, wahrscheinlich. Mhm. Und BFL hat dann eben gesagt, 200 Bitcoin, dass wir vor dem 1. Mai liefern werden.
Challenge accepted.
Und dann haben sie einen geliefert zu irgendwie Luke Junior, dem Entwickler, der auch alles außer Bitcoin hart hasst. Aber der hat dann irgendwie einen gehabt und gesagt, ja, der ist hier.
Funktioniert.
Ja,
und also was man auf jeden Fall sieht, dass sie wirklich was haben, irgendwas haben, egal wie schnell es ist und ob es irgendwas macht.
Gut.
Und sie liefern.
BFL
und
hat halt FPGAs schon viele FPGAs geliefert damals.
Genau, also das ist, warum ich mich auch eingekauft habe bei Butterfly Labs, weil ich gesehen habe, dass sie schon mal irgendwas gemacht haben.
Die Sache ist halt, dass die Butterfly Labs Leute halt echt die größten Pfeifen der Welt sind, weil Leute, die damals mit Bitcoin gezahlt haben. Bitcoin war damals
$4
wert. In der Zwischenzeit hätten die das $250 für einen Bitcoin haben können. Tja. Wenn die für $1,000 so einen Miner gekauft haben, ja.
Das sind nicht die größten Pfeifen, sondern die haben einfach hart gewonnen.
Selbst wenn die einen Miner jetzt haben, die kriegen diese Gewinnsteigerung nicht mehr rein.
Nee, aber ich meine, Butterfly Labs hat gewonnen.
Butterfly Labs hat gewonnen, weil die ganzen
Bitcoins hatten. Also das sind nicht die größten Pfeifen, sondern die größten Abzocker.
Die größten Scammer, ja.
Ja, also die haben damit quasi hart schon gewonnen.
Ja.
Und deswegen können sie auch hier, nimm halt den Bitcoin, weil er kostet irgendwie ein Zehntel von dem, was du uns geschickt hast.
Richtig. Das ist eigentlich eine super Idee und wahrscheinlich auch, kommt drauf an, selbst wenn du mit Euro oder Dollar gezahlt hast.
Aber das ist ja auch mit
allen. Die haben ja gemeint, das sollte, irgendwann hieß es dann, ja, vor Weihnachten letztes Jahr, diese halbes Jahr bis Jahr im Verzug.
Ja.
Und ich meine so, wenn du irgendwie 25 Millionen hast, keine Ahnung, wie viel da reinkam, das da auf der Bank lassen für ein Jährchen. Nicht schlecht.
Reicht alleine schon.
Genau,
das ist
wahrscheinlich
eine krasse Sache.
Und das Krasseste ist eben, ich glaube auch, die werden jetzt einfach, die haben wahrscheinlich, also die sagen jetzt, ja, wir können jetzt so 4-5 pro Tag liefern. Und dann schaue ich irgendwie auf meine Bestellnummer so 6.100. Und ich sage so, 4-5 pro Tag.
6.117.
Und ich 18, sehr schön.
Ja. Ihr habt euch abgesprochen.
Oder? Ja.
Ihr habt das nebeneinander.
Nee, ich habe sogar 15, aber 17 war mein zweiter Versuch, weil das erst irgendwie krebelt war oder so.
Great Minds Think Alike, so heißt der.
Ja,
nee, auf jeden Fall.
Jedenfalls zur gleichen Zeit.
Genau, und selbst wenn die nicht in nächster Zeit liefern.
War das nicht eher zwei Dumme, ein Gedanke?
Ähnlich.
Nee, Bitcoins sind voll viel wert, deswegen kann es gar nicht dumm gewesen sein.
Natürlich, das macht das einzig Sinnvolle, was wir damals hätten machen können.
Ja, unser alles Geld, was wir gerade
ist ja blöd, weil diese Avalon-Leute haben ja schon lange Bitcoin ASIC Miner geliefert, die hashen jetzt schon mit irgendwie 50 Giga-Hashes.
Aber
treiben die Schwierigkeit natürlich hoch wie Sau.
Die Difficulty ist gar nicht so hart gestiegen, wie sie eigentlich hätte steigen sollen mit den ganzen ASIC Minern.
Es gibt ja noch nicht, also die haben ja erstmal den ersten Batch ausgeliefert und der ist auch nicht so komplett, aber die liefern jetzt ja schon zweiten Batch aus und du weißt halt, dass die das können, weil die das schon gemacht haben. Ja. Bedeutet, wenn irgendwann diese Butterfly Labs ASICs rauskommen, dann ja, ist ja, schon nett, einen zu haben und man kann auch ein bisschen Geld mitmachen.
Aber es ist, also es wird nicht, also ich glaube, es wird nicht 10-mal schwerer, so wie die quasi 10-mal schneller sind, gerade wie die Grafikkarte.
Muss es doch.
Ja, muss es schon, aber nicht, also ich hoffe einfach, dass es noch passt. Und selbst wenn es wieder 1:1 ist, also dass es wirklich 10-mal schwerer ist, dann ist es wie, als wenn ich mir eine Grafikkarte vor fucking 1,5 Jahren gekauft habe.
Richtig.
Wo es genau das gleiche war und das hat sich einfach super hart schon ausgezahlt.
Genau. Und da alle Leute immer mögen, wenn wir über Bitcoin reden, reden wir einfach noch weiter über Bitcoin.
Bitcoin
oder andere total neue.
Achso, genau, mein Schluss war eigentlich nur, Butterfly Labs sind keine Scammer, weil sie auch das Geld wieder zurückbezahlt hätten, wenn du nicht gesagt hast, okay, ich will jetzt wirklich ein.
Aber Geld, keine Bitcoins, ist das Geile.
Ja,
also wenn
genau,
du Bitcoins bezahlt Geld. Hast, dann zahlen sie dir Dollar von damals aus.
Super.
Dann sagst du, aber das ist jetzt 25.000 Dollar. Und ich so, ja, hast du 250 Euro.
Sei ruhig.
Ja, das ist total lustig.
Aber gut, also ihr hättet einfach nur mit normalem Geld bezahlen müssen, dann hätte es ja auch gepasst.
Auf jeden Fall haben die ganzen Kacknoobs und Scammer jetzt rausgefunden, dass es total einfach ist, sich einen neuen Coin zu bauen. Weil es gibt ja schon Bitcoin und Litecoin. Also Litecoin war ja schon ungefähr so wie Bitcoin, nur dass sie halt die ein paar Sachen geändert haben. Unter anderem auch SHA-1 statt SHA-256. Nicht SHA-1, S-Crypt meine ich.
S-Crypt.
Und das war ja, da musste man ja zumindest ein bisschen was für tun. Also im Grunde ist das Netzwerk alles noch komplett gleich. Die Blockchain, das Speichern, die haben halt diese Funktion geändert und noch irgendwie 2, 3 andere Sachen. Das war ganz gut, da gab es vielleicht noch Sinn. Aber jetzt gibt es unendlich viele. Es gibt jetzt irgendwie Feathercoin und Barbecue-Coin und China-Coin und jeder, es ist halt die Sache, wenn du so einen neuen Coin machst und du als Erster irgendwie weißt, dass der rauskommt, am Anfang ist die Difficulty halt noch so niedrig, dass du halt unendlich viele Coins irgendwie.
Genau, du kannst ja einfach unendlich viele Coins machen.
Manche sind gepremined, bedeutet, die sagen dann ja, der läuft jetzt schon seit 2 Tagen und jetzt ist er öffentlich, ladet mal den Client runter. Und also sobald es gepremined ist, kommen immer alle Leute und sagen, oh, du bist voll der Arsch und
ja, aber ich meine, was erwarten die Leute? Also ich meine,
ja.
Da ist sowieso nur Platz für eine digitale Währung und das ist jetzt Bitcoin.
Es
und
können auch so 2 sein
mit vielleicht
so
einer
Gold-Silber-Analogie, dass die eine halt irgendwie wesentlich schneller bestätigt, aber halt nicht so sicher ist wie die andere.
Das ist, also ich glaube auch,
vielleicht 2, aber alles andere, alle die jetzt kommen, sind zu spät.
Genau, bedeutet, weil sie sich auch nicht unterscheiden. Also hier gibt es, was gibt es denn noch? NovaCoin, Bitbar, TerraCoin,
Feathercoin. Ja, klar.
Freicoin ist eine echt interessante Sache.
Freicoin!
Nee, Freicoin sind so diese linken Leute, weil die haben da einen Verfall eingebaut. Ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt. Moment.
Backalive, 5% geht es jährlich runter.
Demurrage, glaube ich, oder so.
Gab es ja nicht auch so
eine. Genau, eine Demurrage-Fee. Und der Gedanke dahinter ist so wirtschaftlich recht interessant, weil sie halt sagen, ja, Währungen sollten ja nicht dafür da sein, dass sich irgend so eine reiche Oberschicht das Zeug einfach anhäuft und danach irgendwie 20 Millionen auf dem Konto hat, sondern dein Geld wird immer weniger wert. Und normalerweise so diesen normalen Arbeitern der breiten Bevölkerung, denen macht es ja nichts aus, weil die am Ende vom Monat bleibt da eh nicht so viel übrig, dass das denen noch großartig wehtut.
Freikollen.
Aber alle anderen werden halt irgendwie so ein bisschen gegängelt. Ist quasi eine konstante Steuer auf Geldbesitz.
Ist gar keine schlechte Idee.
Und das ist also zumindest
ein cooler Ansatz auf jeden Fall.
Da verstehe ich das noch. Natürlich gibt es auch Leute, die das meinen und dann horden sich dann immer wundern, warum es so wenig wert wird. Nee. Auf jeden Fall gibt es da jetzt unendlich viele Coins und meistens ist so eine Pump-and-Dump-Geschichte, wo sie dann sagen, oh, hier, die hier BTCE, diese Trollbox außen läuft jetzt auch über vor Leuten. Das ist total lustig. Und da gibt es jetzt auch so Sachen wie Coinshoes. Coinshoes.com ist so eine Seite, wo die einfach schauen, wie schwer ist denn gerade, wie hoch ist gerade die Difficulty von den allen Coins, wie ist der Umwechselkurs in Bitcoin, es gibt dann irgendwie so 5, 6 Exchanges, wo du quasi jeden Coin, jeden anderen umtauschen kannst und dann sagen sie dir, ja, was ist denn so die Profitabilität gegenüber Bitcoin?
Ist es jetzt gerade.
Also genau.
Mincoin it is.
Genau, und die oberen sind jetzt alle irgendwie S-Crypt erstaunlicherweise, auch Barbecue-Coin, China-Coin, Nova-Coin und Litecoin.
Fucking China.
Und die sagen dir dann halt, ja, also für dich ist es aktuell, ist es besser, du meinst jetzt Mincoin, da hast du 134% Bitcoin. Bedeutet, wenn du die Mincoin meinst und nachher in Bitcoin umwandelst, dann aber hast
134%
mehr
Profitabilität
Bitcoin.
Sogar. Also
genau, also du hast irgendwie 1,3-fach so viel Bitcoin. Für jeden Bitcoin, den du meinst, könntest du auch Mincoin meinen, das dann nachher umtauschen und würdest 1,3 Bitcoin kriegen. Und das ist interessant,
wenn
weil das
dir
ist so...
abkauft.
Tun sie ja, das gibt es ja die Handelsplätze. Also das ist wirklich Live-Statistiken. Die holen die APIs, schauen immer, wie viel kann man da gerade verkaufen. Also das ist alles live. Das Problem ist natürlich, wenn du jetzt anfängst, Mincoin zu minen, da springen wahrscheinlich auch viele andere drauf. Und es gibt jetzt sogar schon so Mining-Proxies, wo du quasi den Proxy als Endpoint angibst. Der checkt die Webseite und switcht dann immer um und meint gerade, was gerade am profitabelsten ist.
Apropos Bitcoin von Laien künstlich am Leben gehalten.
Holy fuck.
Yeah. Wie schön es einfach passt.
Auf Gulli.com natürlich eine der, also ich sag mal, vertrauenswürdigsten ja. und kompetentesten
überhaupt. Seiten. Gleich nach Slashdot.
Eine richtig. Unabhängige IT- und Tech-News-Community.
Genau, die würden auch Freikon meinen.
Das war im Grunde war das früher eine Community für deine Wares.
Für deine Wares immer noch, oder?
Ich glaube, nee, da gibt es jetzt, glaube ich, irgendwie.
Also damals waren es ja noch Wares mit S geschrieben. Ja. Wollte ich jetzt mal dazu sagen.
Ich würde es ja auch direkt Waretz nennen.
Waretz.
Einfach die Waretz.
Waretz.
Und Cracks und irgendwie.
Cracks.
Cereals. Das gab es halt alles bei
Gulli. Sind die Cereals, die man morgens mit Milch isst?
Das sind Cerealien. Aber nicht, genau, aber die sind nicht heutzutage. Mit Z geschrieben. Cereals.
Ist ähnlich. So. Nur anders.
Genau.
Okay.
Sie sind unabhängig auf jeden Fall. Und irgendein Typ bei Gulli hat geschrieben, dass sie das Bitcoin voll blöd ist.
Ja, finde ich auch.
Der New Yorker Politikwissenschaftler Patrick Korda, als Politikwissenschaftler kennt er sich natürlich mit Wirtschaft auch aus.
Ja, ja, natürlich.
Und er sagt, dass die Bitcoin weder sonderlich anonym noch sicher sind.
Kann man einfach mal sagen.
Sind ja auch pseudonym, nicht anonym. Und er hat wahrscheinlich auch keine Ahnung von verteilten Netzwerken. Von daher will ich gar nicht mit ihm reden.
Also,
guck mal, der sieht aus wie 12. Geil.
Ja. Aber ich glaube nicht, er ist nicht 12. Kann man auf ihn andrücken? Kann man ihn im Internet suchen?
Und er vergleicht das mit der Tulpenmanie im 16. und 17. Jahrhundert. Bedeutet, es sind genauso wie Subprime-Mortgages oder Gold oder alles andere, was es gibt.
Ja, aber Tulpen sind jetzt wieder weniger wert, darum geht's ja.
Ja, Gold auch und
Subprime-Mortgages auch. Nee, aber auch. Tulpen sind wirklich nicht mehr irgendwie so viel wie Gold wert.
Sondern noch Gold ist aber auch in letzter Zeit echt runtergegangen.
Ja, ja, genau. Also Gold ist so richtig bergab und Tulpen auch. Tulpen waren ein bisschen härter, aber damals gab es
ja, ich würde ja immer noch in Wasser investieren, weil das wird die nächsten 30 Jahre der Verteilungskonflikt.
Ja, hier ist sogar auch immer nur Wasserhahn auf und in den Müllsack.
Also er hat es im Ludwig von Mises Institut Webseite geschrieben auch.
Deswegen das muss es stimmen. Wenn jeder was sagen darf, dann kommt man.
Dann passiert das hier.
Ja. Über
dieses Internet.
Immer Internet. Internet.
So.
Internet ist schon gut.
Internet ist
gut. Internet.
Ja, genau, auf jeden Fall. Gibt ganz viele lustige neue Sachen. Es lohnt sich nicht wirklich, irgendwo einzusteigen. Ich meine gerade selber ein bisschen Litecoin. Einfach, weil ich noch irgendwie so eine Grafikkarte gekauft habe, mir langweilig war. Und Bitcoin ist halt durch die ganzen ASICs die Schwierigkeit so hoch, dass du vergessen kannst. Litecoin, S-Crypt, da gibt es keine FPGAs für, keine ASICs aktuell. Und,
So, jetzt noch das Wort zum Sonntag. Ich suche immer noch nach Außerirdischen mit meiner Grafikkarte.
Echt? Hast du schon was gefunden?
Nee.
Keine Außerirdischen. Und gibt es das Projekt noch? Ich habe das mal eingestellt.
Seht ihr, Home geht ja nicht auf der Grafikkarte, aber auf der CPU. Und du hast andere Sachen, die auf der Grafikkarte gehen. Ist total schön. Es macht auch meine Füße warm. Und,
Füße.
Ich finde es ja echt abgefahren, dass Computer eigentlich nur Heizung sind mit dem Abfallprodukt, dass sie was für dich rechnen.
Ja. Yeah.
Das ist schon das irgendwie. Also, das ist.
So ist es.
Macht's. Halt. Total viel Sinn auch.
Deswegen für die Wissenschaft. For Science.
Ich finde es auch nicht besser, wenn.
For Profit.
Ich bin auch dafür, dass sie lieber for Science, dass wir for Science rechnen.
Ja, siehst du, dann.
Oder für Punkte. Eigentlich geht es ja nur um Punkte.
Ja,
wie wir es ja schön rausgestellt
haben. Boing.
Payback Coin.
Payback Boing.
Boing?
Boing Coin.
Boing Coin.
Was?
Boing Coin.
Ich dachte, wir sind jetzt bei Google Glass.
Google Glass.
Ist Google Glass too nerdy für Mainstream? Ach, wirklich?
Ja, also es sieht wohl so aus,
dass... Lass uns kurz drüber überlegen. Ja.
Genau, und das von, also der zweite Artikel dazu ist bei Wired, das heißt, das ist ein nächster Schritt. Aber Google hat selber zugegeben, dass ihr Google Glass doch schon ganz schön nerdy sind und wahrscheinlich nicht von allen Leuten so gekauft werden wollten. Aber dafür ist halt Google und ich meine, sie können einfach Sachen und dann wieder...
Und Leute, in 30 Jahren ist es total der heiße Scheiß. Next.
Not found. Gibt es hier bei mir.
Genau. Ich habe auch whitemanwearinggoogleglass.tumblr.com.
Wir hätten es einfach zu den Tumblern machen können, oder?
Ja, aber ich wollte nicht noch mehr Tumblr.
Na gut. Dann ist
in
es
Fall.
Halt. Then it is here. Oh, sie sind echt ganz schön weiß.
Ich kann es mir halt echt schlecht vorstellen, weil ich sonst auch keine Brille trage. Aber ich denke, wenn man eine Brille schon trägt, noch so einen kleinen Nupsi da außen.
Ich würde es auch cool finden, wenn es passiert. Ich weiß
nicht. Würde mich nerven.
Ich würde es cool finden, wahrscheinlich.
Wenn ich eine Wahrheit würde, ich
also, nicht mehr also ein paar oder. Haben schon auf diesem Google Plus Zeugs darüber geschrieben und haben gesagt, das ist halt
wirklich?
Schon
auf
cool.
Google Plus, erzähl mir mehr.
Ja. Yeah. Fuck yeah, ich bin ja dieses Google Plus in den Hacker News, all den Circles mit drin.
Die reden über so komische Sachen.
Die reden halt über genau solche Sachen. Und die haben halt gemeint, das ist halt schon recht cool eigentlich.
Tragen absolut nur Männer.
Weiße Männer.
Weiße Männer. Weiße ja, ist, der heißt fucking White Man Wearing. Natürlich wirst niemand anders finden.
Sicher? Der eine sieht aber ziemlich schokoladig aus.
Hm. Oh, oh. Scheiß Tumblr. Der hält sich gar nicht dran.
Illumiroom.
Illumiroom ist so das Allercoolste, was ich in den letzten 2 Wochen gesehen habe. Glaube ich. Es geht, also zusammengefasst geht es darum, dass von für die Xbox es so ein zusätzliches Geräte-Dingsy geben soll, bald, was quasi ein Beamer um deinen kompletten, um deinen normalen Bildschirm drum ist. Mhm. Und das sorgt dann quasi dafür, dass dein Bild riesig, riesig groß wird und dass du dann da verschiedene Effekte drauf projizieren kannst. Es funktioniert so, dass du quasi so diese, wie heißt es, die Xbox, diese Kamera, shit.
Kinect.
Genau, die Kinect benutzt, um dein Zimmer, deine Wand abzuscannen und da dann halt entsprechend das Bild so raufzulegen, dass es halbwegs gerade aussieht. Also es geht nicht darum, dass es super High-Quality-Auflösung sein soll, sondern nur, dass du quasi deinen Raum, dein Bild größer machst. Also
genau, du hast ja eh deinen Fokus, wenn du Augen fokussierst, eher genau. Auf den Fernseher in der Mitte, genau. Aber also das Video ist auch sehr, sehr geil gemacht.
Das ist sehr, sehr cool und es gibt echt viele coole Effekte, wo man sich denken kann, so, wow, das ist echt
also ziemlich was, awesome. Den ich am krassesten fand, ist, da siehst du so einen Ego-Shooter, der Typ schießt und ist irgend so eine Strahlenwaffe eben. Und dann geht quasi so eine Schockwelle vom Bildschirm aus und geht dann halt über dieses gebeamte Feld, sodass quasi aus dem Bildschirm rausgeht, eine komplette Wand quasi so eine Schockwelle ergibt.
Genau, und was halt auch cool ist, du kannst dann, wenn du, also die haben dann, die sagen auch später, wenn du zum Source Code direkt quasi Verbindung hast, beziehungsweise dir den anschauen kannst, dann kannst du auch quasi die Physik vom Game auf die Fläche von dem Bildschirm benutzen quasi. Dann fällt irgendwas auf deinen Schrank und dann bounce es so runter. Mhm. Und das ist halt schon echt eine ziemlich
und die,
coole Sache.
Vielleicht für Leute, die es nicht wissen, wie die Kinect das macht, die hat da so einen Infrarot-Lasergitter, bedeutet ganz viele kleine Punkte nebeneinander. Die strahlt die so komplett in den Raum aus. Und kann dann eben, also sie weiß ja, wie normalerweise die Abstände zwischen den Punkten sein sollen. Und wenn du quasi näher dran bist, dann prallt der Punkt ja quasi auf dir auf und nicht auf der Wand 2 Meter hinter dir. Und die können dann merken, ah ja, fuck, der Abstand ist hier anders, da muss ein Objekt im Raum sein. Die haben halt auch so eine dreidimensionale Geometrie, wo sie wissen, wie dein Raum aufgebaut ist.
Genau.
Und es ist also, man sieht hier gerade halt eben das Video. Ist es wirklich funktioniert es so, oder ist das
so
ein gerendertes Demo-Video? Ich
seh's also am Anfang haben sie dazu geschrieben, dass es Real-Time und nicht nachgerendert wirklich Video ist.
Ah, ich muss, es sieht halt gerade.
Und das wäre halt schon echt, echt cool. Ja. Also, dass da wirklich nichts nachgecheatet ist, quasi.
Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus.
Und wenn das kommt, dann will ich sowas auf jeden Fall haben, weil das ist einfach so
mehr Illumi-Room.
Super cool. Dann hast du quasi, dein ganzer Raum ist dann dein Spiel. Und das kann ich mir schon echt gut vorstellen, dass das auch so
wird. Hart gut.
So.
Lesefu. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gepickt habe, aber ich glaube nicht. Keine Ahnung. Eine Quick Intro to LevelDB. Kannst du dich jemand erinnern, habe ich das schon mal gesagt?
Bestimmt. Ich habe den Artikel schon, also ich habe DailyJS abonniert.
Ist da egal,
das öfters raus, aber ist cool.
Ist irgendwie LevelDB und Node. Aber ohne Node eigentlich nur mal LevelDB. Sie erzählen eben ein bisschen, wie LevelDB aufgebaut ist, also die Log Structured Merge Trees, wie das läuft, wie diese String Sorted Table Files, die SST, diese zweite Cache-Ebene quasi aufgebaut ist mit Bloom-Filtern, wie der quasi diese einzelnen Ebenen nachher zusammenmerged. So ein richtig schöner, wahrscheinlich irgendwie 2 A4 Seiten insgesamt, aber ein richtig schöner High-Level-Überblick, was dir denn LevelDB machen kann, was für coole Sachen die bietet. Es bietet dir zum Beispiel auch Snapshots, die sie dann für irgendwelche Batch-Operationen macht, wo du dann sagen kannst, also quasi so ein Rollback machen kannst, indem man einfach vorher einen Snapshot anfertigt, so ZFS-mäßig, und dann machst du was und dann wrupp, zurück. Auf jeden Fall ein echt kurz, schön, schnell LevelDB wird in immer mehr Dinge eingebaut, weil es cool ist und lesen.
Und in Bitcoin ist es auch, oder?
Ja, in Bitcoin 08 ist LevelDB im Hintergrund.
Fuck yeah.
Ist auch immer total oft bei mir abgestürzt und hat gemeint, dass irgendwie alles kaputt ist. Aber,
Quatschkram. Das ist einfach nur, weil du es falsch gehalten hast.
Richtig. Ich war meine Schuld sicher.
Ja, natürlich. Bitcoin ist unfehlbar.
Mir ist gerade aufgefallen, dass mein Glas grün ist.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Hallo Ingo. Hallo Ingo, du bist auch da, oder?
Ich bin total da.
Total da.
Zu Ingo, Entschuldigung, müssen wir sagen, dass er hier eine klassische, ist eine Cowboy-Schorle, glaube ich.
Was?
Cowboy-Schorle.
Coke und Rum.
Ja,
das ist ein Cowboy. Das
ist eine Cowboy-Schorle.
Aber was hat ein Rum mit
das Cowboy? Cuba Libre! Weil da halt Alkohol und Cola ist so amerikanisch, ist die Cowboy-Schorle.
Nein.
Du, okay, wir können auch sagen,
Cuba Libre.
Dann ist es eine Ballerbrause.
Ballerbrause.
Eine Ballerbrause. Ja. Brause, die ballert.
Die knallt.
Ja, das ist eine, also entweder eine Cowboy-Schorle oder eine Ballerbrause, da können wir uns drauf einigen.
Da kannst du dich drauf einigen. Ich kann mich darauf noch nicht einigen.
Ich bin ja auch der, der zählt hier.
Ah, ja, eins, zwei, drei. Ich bin der, der zählt. Gute Sache. Welche Nummer sind wir denn dieses Mal?
Blackstart. Blackstart ist cool. Irgend so ein Artikel in Wikipedia, wie man Kraftwerke hochfährt. Weil du kannst ja, wenn so ein Kraftwerk aus ist, kannst du das nicht einfach anmachen, weil du brauchst ja Strom, um das Kraftwerk anzumachen. Und dann ist da in diesem Artikel quasi so ein bisschen beschrieben, wie denn normalerweise diese sogenannten Blackstarts funktionieren, indem du einfach quasi einen Dieselgenerator und dann machst du die nächstgrößere Turbine und mit der Turbine machst du die nächstgrößere.
Atomkraftwerke bootstrappen.
Ja, richtig. Ja. Einfach mal nicht nur nuklear, sondern auch andere.
Also ja.
Ja, aber und das nuklear funktioniert anders, oder?
Ja, nuklear
braucht ja auch Strom.
Ja, im normalen Fall.
Ja, das braucht ja selber Strom.
Ja, okay, das kannst du auch nicht so einfach runterfahren, haben
genau, wir
in Fukushima gelernt.
Das haben wir auch bei den anderen Dingern schon gelernt, oder?
Die neuen schon, Fukushima nicht.
Ach, das ist ja bloß, weil es old shit ist.
Richtig, auf jeden Fall wird da so ein bisschen
beschrieben. Kalte Fusion.
Aber Bootstrapping
ist... Alte Fusion. Ist die alte Union nicht die CDU? Ist anders. Egal.
Ist was anders,
genau. Genau, auf jeden Fall ist dann irgendwie auch so verschiedene Blackstart-Sequenzen, wo dann irgendwie eine Batterie einen Dieselgenerator macht. Und der Dieselgenerator macht dann irgendwie, fängt die hydroelektrische Geschichte an und dann fangen die an, mit irgendwie einem Wasserdamm ein Kohlekraftwerk anzubauen und das Kohlekraftwerk macht dann das Nuklearkraftwerk an. Das ist so, wenn du so mehrere Kraftwerke hast, die miteinander verbunden sind. Also es ist normalerweise laufen zwischen den großen Kraftwerken auch immer Direktleitungen, dass sich ein Kraftwerk ein anderes quasi bootstrappen kann. Mhm. Und dann sitzt du quasi bei dir mit der Kurbel zu Hause und kurbelst dann irgendwie dein Windrad an, das Windrad den Damm, das Damm das Kohlekraftwerk und das Kohlekraftwerk das Nuklearkraftwerk und dann haben wir alle Strom.
Will ich gar nicht. Also ich finde Bootstrapping immer super faszinierend und eins der coolsten Sachen, die du überhaupt lösen kannst. Mhm. Wenn du es cool machst. Und wenn du es blöd machst, dann sieht es halt kacke aus.
Das ist aber ziemlich viel gebastelt dann.
Oh ja. Bootstrapping ist immer super gebastelt. Und das macht es auch interessant, finde ich.
Ja, genau. Und außer mir hat natürlich wieder keiner was gelesen. Ja?
Nee, keiner. Wir können auch gar nicht lesen.
Ich habe was gelesen, aber nee.
Nee.
Das ist leider das, was du gelesen hast, das will ich tatsächlich
gar nicht. Kamasutra hat er gelesen.
Was? Nein.
Was? Nein. Anderes.
Die St. Pauli-Nachricht.
Nee, ich weiß nicht, den einzigen Artikel, den ich hier gerade als gelesen in der letzten Woche in meinem Insta-Paper habe, ist How Eazy-E Ruined Gangster-Rap. Das passt jetzt irgendwie nicht zum Thema.
Ja. Traurig.
Traurig, echt. Da kommen
Ingo.
Echt gleich die Tränen.
Restore mit R-Sync und Dropbox.
Ja, meine Dropbox ist irgendwie going crazy. Weil
total crazy von dir.
So crazy.
Die hat sich total irgendwie an sich selber verschluckt.
Und jetzt hast du keinen Platz mehr.
Ich habe noch genug Platz wieder. Aber es sind halt irgendwelche alten Sachen wieder aufgetaucht und außerdem hat er irgendwie gemeint, jedes File neu zu indexieren und neu hoch- und runterladen zu müssen und irgendwie alle Clients, alle Clients haben gedacht, irgendwie sie müssen alles neu hoch- und runterladen und irgendwie war dann auf allen Rechnern gerödelt.
Und hast du gewonnen zum Ende?
Ich hoffe mal, es hat sich jetzt alles wieder beruhigt. Also was ich gemacht habe, ist, mein anderer Rechner, der war ja das Filesystem kaputt, also habe ich halt mein...
Was war eins?
Was?
Filesystem.
HFS.
Na,
Plus, HFS. Oder?
HFS Plus.
Ja.
Ah, Cancer.
Ja. Das war kaputt und deswegen musste ich einmal alles neu machen und die letzte Sicherung habe ich dann halt einfach nur per R-Sync drüber gespielt und das hat irgendwie so Dropbox und so ein paar andere Sachen irgendwie auseinandergehauen. Ja, und das ist mal Mimimi, weil irgendwie Dropbox nicht damit klarkam, dass ich da Sachen drüber ge-R-Synct habe.
Oh, ganz, ganz schlecht.
Ganz, ganz böse.
Der hat dann irgendwie gedacht, die Sachen sind neuer oder keine Ahnung, jedenfalls ist er.
Ja, du hättest mal R-Sync minus Archive oder sowas machen.
Nee, ich habe ja.
Oh.
Minus AV mache ich eigentlich immer, klar. Aber irgendwie hat es ihn völlig zerledert und dann hat das...
Für immer gebraucht und dann war es fertig.
Ja. Also es ging dann irgendwie wieder, aber es war irgendwie trotzdem blöd. Und deswegen mit meinem Mimimi, der sollte das irgendwie checken, dass wenn ich eine Datei rüber kopiere, die genau gleich ist wie die Datei, die ja vorher heißt, dass sie nicht irgendwie neu ist. Also ich meine, wo ist denn das Problem? Wenn sich nichts ändert, auch, also höchstens die Zugriffszeit, ja, noch nicht mal das Datum dieser Datei, dass sie irgendwie die gleiche ist.
Wenn sie sollte er schon. Deine Resource Forks haben sich geändert. Mhm. Dann hat er gemeint, ja, bam, pack ich neu ab.
Ja. Ja, so ist es halt. Genau, die Fitbit iOS App, die nervt.
Tut sie.
Ja. Und zwar kam da von ein paar Monaten oder von ein paar Wochen irgendwann mal ein Update und nach diesem Update hat sich die App irgendwie regelmäßig geweigert, mein Fitbit zu finden. Ich musste dann immer so über Multitasking an die App killen und dann wieder neu starten und bla, irgendwann ging es dann wieder. Jetzt kam da ein Update und stand irgendwie dran Bugfixes und dann irgendwie so, ja, wenn dein Device immer noch Probleme hat mit Synchronisieren, dann mach Folgendes. Lösch die App, starte dein iPhone neu, installiere sie neu, trag deine Credentials wieder ein und dann sollte es wieder gehen. Mhm. Das ist natürlich so, eigentlich habe ich auf so Bugfixes gar keinen Bock. Das ist eigentlich...
Dafür hast du doch einen iComputer gekauft.
Genau, das ist eigentlich die Aufgabe der Entwickler, das so hinzukriegen, dass ich da diesen ganzen Scheiß nicht machen muss. Habe ich jetzt trotzdem getan, jetzt scheint es wieder zu gehen. Aber das Ding ist halt, eigentlich benutze ich so zu 90% zum Synchronisieren meines Fitbits diese iOS-App, weil da ist halt schon Bluetooth 4 eingebaut und ich muss da nicht diesen komischen Dongle benutzen, den ich eh nie dabei habe.
Fuck my Dongle.
Genau. Und also im Endeffekt ist es mit iOS eigentlich so die bessere Variante.
Schon.
Und es nervt dann halt, wenn es nicht tut. Finde ich.
Das stimmt allerdings.
Ja. Ingo hat dann war ich genau, wer hat das vorletztes Mal gefixt?
Das war ich, ja.
Ja.
Ist halt und ich hart auf die Batterie auch.
Genau. Ich habe das halt eine Woche getestet und irgendwie war meine Batterie irgendwie nach ein paar Stunden immer alle und er hat auch manchmal so Sachen, die ich gelaufen bin, als Radfahren erkannt oder als...
Weil du so hart schnell läufst.
Weil du so schnell Transportation, wo ich gedacht habe, nee, den Weg bin ich gelaufen, definitiv. Aber du kannst es dann hinterher auch nicht mehr so
richtig
ändern. Der
läuft so weich, dass er das nicht merkt.
So nice. Smooth, also gut, ich meine, zu seiner Verteidigung. Zur Verteidigung von dem Ding. Ich muss natürlich sagen, ich habe das echt in der Hosentasche. Aber hey, das Ding, das Bildchen, das Icon ist ja auch, man hat das Ding in der Hosentasche.
Ja, so gehört es ja auch.
Ja, aber trotzdem.
Sie versuchen es halt.
Also ich habe echt nach einer Woche, habe ich dann aufgegeben, weil mein Akku ständig alle war und er dann so ein paar Sachen doch nicht richtig erkannt hat.
Ja.
Und so richtig habe ich auch nicht, also er interpoliert ja dann so, wie viele Schritte du gemacht haben könntest. Und manchmal habe ich gedacht, nee, also das waren jetzt keine 2000 Schritte von da nach da. Ich habe es jetzt nicht durchgemessen, aber das sah doch zu viel aus. Aber gut.
Erstaunlicherweise sind die Maßangaben beim Fitbit immer relativ genau. Also ich habe ja den Vergleich, wenn ich zum Beispiel laufen gehe, dann habe ich, zeichne ich die Strecke ja auch immer noch mit meinem iPhone auf, mit GPS. Und da zeigt der Fitbit eigentlich immer relativ genau, also so plus minus vielleicht, sagen wir mal 100, 150 Meter auf einer Strecke von 4 Kilometer, das kann ich noch so verschmerzen. Das ist okay.
Ja.
Und wenn du nur GPS-Aufzeichnung machst, geht dein iPhone noch relativ gut, oder?
Also ich bin letztens mal laufen gegangen, also ich laufe ja nicht so lange, ich bin letztens mal laufen gegangen und hatte da irgendwie noch, ich glaube 10% Akku.
Das hat immer noch gereicht.
Und das hat gereicht. Ich bin dann, glaube ich, mit 5% oder so wieder heimgekommen. Ja,
was wenn du den Bildschirm aus hast. Ja. Ich glaube, also Bildschirm ist...
Ja. Genau, also ich habe währenddessen noch mit Spotify Musik gestreamt. Okay. Und ich bin dann, ich bin 3, irgendwas Kilometer.
Hast auch noch einen recht neuen Akku, muss man sagen.
Ja. Ist ja nicht so alt. Also ich bin 25 Minuten gelaufen. Länger war ich nicht unterwegs. Da ist es okay, aber... Ja.
Also so ein Move-Dauertest von der Woche habe ich jetzt, wie gesagt, die App wieder ausgemacht, weil das sieht zwar nett, es sieht zwar echt nett aus. Das
ist auch cool, du kannst ja Sachen taggen, habe ich auch rausgefunden.
Genau. Sagt
irgendwie, drückst du drauf und sagst, hier, das ist, und der zeigt dir an, was es sein könnte.
Genau, was in der Nähe ist. Hier Bäckerei, zu der ich immer gelaufen bin, habe ich dann auch getaggt und so. Ja. Und nach Hause und so, den Weg hat er mir dann noch angezeigt. So. Sieht schon schön aus, aber ich meine, erstens fehlt immer noch so eine Exportfunktion irgendwie. Und dafür, dass es nur schön aussieht, sind mir die Informationen, die es liefert, einfach zu wenig, als dass ich meinen Akku da so leer fressen lasse.
Genau dasselbe Problem hatte ich mit Google Now auch. Google Now benutzt auch den Location Service unter iOS und kannst du vergessen. Also ich habe mich immer gewundert, dass ich irgendwie, normalerweise arbeite ich halt so einen Tag über ganz normal, habe das Handy nicht großartig in der Hand. Und wenn du dann abends noch im Wochenende irgendwie in die Stadt gehst und ein bisschen rummachst. Normalerweise hat es immer wunderbar gereicht bis so 3-4 Uhr morgens. Geht man irgendwie nach Hause, kann man immer noch mit dem Handy rummachen auf dem Weg nach Hause. Und das ging dann auf einmal nicht mehr. Habe ich immer gemerkt, so ja, das war schon irgendwie, gerade beim Losgehen habe ich es dann am besten nochmal laden müssen für eine Stunde, bevor das dann geklappt hat. Und bei mir war es die Google Now App. Google bestreitet es zwar komplett, sagen so, nein, wir machen da ja kaum was, aber erstaunlicherweise runtergeworfen, dann war es wieder wie vorher.
Irgendwo muss es ja herkommen.
Wir benutzen halt auch den Location Service von iOS, bedeutet, die können den auch recht, dieses Geofencing quasi im Endeffekt recht zielgenau einstellen, bedeutet, die werden das wahrscheinlich ein bisschen zu fies machen. Und das ist halt immer noch leider einer von den Problemen, dass die Smartphones geil sind und sie könnten echt coole Sachen machen, aber aktuell fehlt da echt der Akku dafür. Ja.
Achso, was ich noch an der Fitbit-App zu bemängeln habe, wenn ich da nochmal zurückgreifen kann, was mir gerade eingefallen ist. Ich benutze den Fitbit ja momentan jetzt in den letzten paar Tagen auch zum Schlaftracken, parallel zu diesem Sleep Cycle, was ich hier schon mal gepickt habe. Und da muss ich sagen, da ist die App schon deutlich netter. Also die zeigt so Schlafqualität in Prozent ähnliche Werte an wie der Fitbit, was schon ganz okay ist. Allerdings kann man diese Schlafqualität und so ein bisschen ein paar Details dazu nur auf der Fitbit-Webseite sehen und nicht in der App selbst.
Ja.
Erstens das und zweitens zeigt dir die App eigentlich schon ganz nette Graphen dazu an. Du kannst dann noch sagen, du kannst jetzt hier vom Schlafen gehen und noch sagen, ich war heute laufen, ich habe irgendwie sonstige Muskeltraining gemacht, ich war irgendwie, habe spät gegessen, ich habe viel Kaffee getrunken oder sowas. Und das zeigt dir dann quasi auch den Einfluss dieser Faktoren auf deine Schlafqualität. Und
die App kann dich aufwecken, wenn du nicht in der Tiefschlafphase bist, was genau. Der Fitbit nicht kann und ich weiß nicht warum.
Ich verstehe auch nicht, weil die Daten hätte er ja.
Und genau.
Und eine Weckfunktion hat er auch.
Richtig, genau. Im Fitbit kannst du eben einstellen, also den hast du ja so im Armband und der hat dann so einen Vibrationsalarm, dass du irgendwie die Person, die neben dir eventuell liegt, nicht mit aufwächst mit einem lauten Alarm. Was ja halt total cool ist, aber du kannst dann halt nur sagen, weck mich um 8 auf und der weckt dich um Punkt 8 auf und nicht da, wo du dich eh hin und her drehst und wach bist.
Und was du halt bei Sleep Cycle machen kannst, ist sagen, weck mich in einem Zeitraum, also standardmäßig ist es eine halbe Stunde, sagst, weck mich irgendwie um 8, dann weckt er dich zwischen 7:30 und 8 so.
Genau.
Also du gibst den spätesten Zeitpunkt, an dem du aufwachen willst an und dann weckt er dich halt, wenn du gerade in einer leichteren Schlafphase bist. Was eigentlich ganz nett ist.
Cool.
Und mir ist letztens aufgefallen, dass es da tatsächlich eine Funktion gibt, um die kompletten Schlafdaten wieder aus der App als CSV zu exportieren, was ich ganz nett finde.
Ist durchaus cool.
Noch nicht. Ich schiebe noch einen kurzen Apropos ein, weil Verfassungsklage hat uns getwittert, dass die NASA jetzt komplett auf Linux umsteigt. Also zumindest im All. Das heißt, das ganze All ist jetzt voll auf Linux. Und deswegen Linux vor Sven. Also nicht
da
nur
machen sie besser mal kein Pac-Man SYU, weil da,
da sollten vielleicht kein Arsch Linux benutzen.
Doch, gerade das sollen sie benutzen. Das ist total gut.
Updates also, auch noch voll lang, oder? Wenn du kein UMTS hast, sondern nur,
nur Edge-Verbindung.
Internet-Edge quasi.
Nee, vielleicht.
Weltraum-Edge. So wie normales Edge, nur halb so schnell.
Weltraum-Edge.
Monster-Edge. Super Doppel-Edge.
Ja, ist halt blöd, wenn du dann irgendwie so ein bisschen weit draußen bist, dann kriegst du zwar noch eine halbwegs ordentliche Bandbreite hin, aber deine Latenz ist halt für den Arsch.
Also das Internet, beziehungsweise Schmidtlauch sagt, die nutzen Scientific Linux, was quasi Red Hat ist, nur nicht Red Hat.
Not Red Hat. Mit SE Linux und allem.
Ja,
wahrscheinlich.
Gute Sache.
Ja. Nee, ist doch toll. Also wir hatten ja vorhin Linux auf dem Desktop, ist irgendwie, wir warten das ganze Jahr.
Wir wollen gar kein Linux. Also ich
will wir wollen, Linux wir wollen überall Linux haben, doch, überall Linux.
Also ich will nicht, dass meine Mutter mich fragt, warum ihr Linux nicht mehr funktioniert.
Die soll ich gar nicht fragen. Weil
die fragt aber, warum ihr Windows nicht funktioniert.
Genau. Ja, deswegen. Da kann ich aber sagen, sie soll den Helpdesk anrufen, das ist ja kein Problem.
Sagst du dann, hier, das ist Windows.
Nee, ich sag dann, ja, dafür gibt es ein Windows Helpdesk. Herzlichen Glückwunsch.
Gibt es wirklich?
Ja, natürlich gibt es ein Windows Helpdesk.
Und?
Und wenn der in Indien ist und du halt den Remote Connection geben musst.
Ich habe gedacht, die rufen dich immer an.
Die rufen dich an. Ich bin von Windows.
Ja,
ich
die sagen dann, schauen Windows. Sie mal in ihren hier System Events rein, sehen Sie die ganzen Ausrufezeichen. Das bedeutet, Sie haben ein Virus, geben Sie mir Ihre Kreditkarte, dann entfernen wir den.
Ja, genau so.
So läuft das. Pix.
Pixstarter.
The Dial-Up Sound Explained. Megfu.
Und zwar, ich habe eine lustige Infographic gefunden. Und zwar eine Infographic, die genau erklärt, welche Sounds quasi welche Phase von deinem Dial-Up, also wenn du ein Modem noch hast, beziehungsweise das mal irgendwann benutzt
hast. Wir haben alle ein Modem.
Ja, alle haben Modems. Welche Phase was bedeutet und warum und welche Piep was genau macht.
Ach, echt?
Und das ist sehr cool einfach.
Ja.
Sehr.
Kann ich mein 14.4er Modem wieder rausholen?
Ja. Kannst du. Also ich meine, niemand würde dich abhalten, das zu machen. Und das ist sehr cool und auch beschreibt genau, was welcher Sound ist und warum dieser Sound halt gerade diesen Ton macht.
Sehr
cool.
Sehr schön. Ich pick Pronunciation Manual. Das sind YouTube-Videos, die Leuten falsche Aussprache von Wörtern beibringen. Sehr gut. Was total gut ist. Das, ja. Aber da machen wir jetzt zum Beispiel, ich klicke einfach mal auf Schadenfreude. Also es ist nur der Text und der Typ liest es dann vor.
Scootenfruity.
Könntest du es ja auch hier aufs Mischpult?
Nee, das geht nicht.
Ja, ich könnte. Soll ich mal?
Nee, geht nicht, jetzt vorbei.
So, nee. Okay, oder Sriracha zum Beispiel. Sriracha klingt dann so. Moment. Scheiße, er nuschelt. Ah! Oder Goethe. Come on. Hier, mach mal. Ab dafür. Oder noch eins, komm, Volkswagen. Wie spricht man Volkswagen aus?
Volkswagen.
Volkswagen. Na, jetzt passt der
Volkswagen.
Ach komm, Volkswagen. Ist ja langweilig.
Ja.
Volkswagen.
So wie Amis sich vorstellen, wie Deutsch funktioniert.
Naja, nee, auf jeden Fall gibt es dann so, wie man Cthulhu ausspricht oder Adidas oder auf jeden Fall immer komplett falsch im Normalfall. Und das gefällt mir.
Das gefällt dir. Ja. Also wenn ihr wieder zu viel Zeit im Internet habt, dann hört euch das nochmal an.
Und das nächste ist einfach Reaction-GIFs.
Genau, Reaction-GIFs. Ich mache zurzeit viele Code-Reviews und da brauche ich immer diese Reaction-GIFs, weil ich dann immer in diesen ganzen Atlassian-Dingern kannst du immer Bilder einfügen in die Code-Reviews und dann mache ich die immer da rein, was total gut ist. Und es gibt dann so irgendwie so DevOps-Reactions, was ja auch cool ist. Aber in Reaction-GIFs kannst du halt immer sagen, ja, irgendwie happy, oh my god, no. Und dann muss ich nichts mehr schreiben, sondern mach einfach das Bild rein. Oder irgendwie der, mein Liebling ist diese, der gibt es von, ich glaube, was war das, Gladiator oder so, wo dieser Cäsar irgendwie so macht, so Daumen hoch, Daumen runter und dann Daumen runter mit so munteren gezogenen Mundwinkeln.
Und obwohl man sich ja noch nicht mehr sein kann, ob das auch wirklich schlecht bedeutet, weil es nicht überliefert ist.
Okay.
Du meinst, vielleicht hieß es auch nicht töten.
Ja, richtig. Das ist halt tatsächlich nicht überliefert, was eine interessante Sache ist.
Interessant. Tunigo.
Denken das auch.
Ja. Genau. Ich habe ja in letzter Zeit hauptsächlich meine Musik über Spotify gehört und mir ist da letztens so eine Spotify-App in den Schoß gefallen, die ist ganz nett. Da kann man vorgesammelte Playlisten abonnieren. Das ist ganz nett. Also das ist eigentlich nur so eine Sammlung von Playlisten, unterschiedlich nach Genre, nach Einsatzzweck. Also du kannst jetzt irgendwie suchen, mir eine Playliste, um laufen zu gehen, um für irgendwie fürs Workout, für irgendwie eine private Party oder Wein. Da gibt es Playlisten zum Weintesten oder sowas. Für alle möglichen
Das ist so Zwecke praktisch. Die Möglichkeiten, die sich damit ergeben.
Hier, Ibiza-Schaumparty, endlich.
Genau, sowas. Nee, und das ist ganz nett, weil ich bei der Arbeit immer gern mal so Musik im Hintergrund höre und dann finde ich irgendwie so neue Musik, die jetzt nicht unbedingt mit Vocals bestückt ist, damit ich da währenddessen noch nachdenken kann. Ist ganz nett. Also wenn man mal ein bisschen auf der Suche nach neuer Musik ist oder irgendwie nicht drüber nachdenken will, was man denn jetzt gerade hören will und nicht immer das Gleiche hören will, dann ist es ganz nett. Also wenn man eh schon Spotify benutzt, macht Sinn. Was ich cool finde, es gibt ja auch noch so andere Apps, so es gibt so Filter und sonst irgendwie Geschichten, wo man sagen kann, ich habe hier dieses Lied, es gefällt mir, zeig mir mal ähnliche Musik. Das Schöne an dieser App ist, du kannst da einfach sagen, okay, jetzt subscribe zu dieser Playliste und dann hast du das auch auf dem Telefon und auf allen deinen Devices, wo du sonst Spotify benutzt.
Macht auf jeden Fall Sinn.
Das ist ganz macht nett. Super unendlich viel Sinn einfach. Mhm. Ich meine, fuck yeah. Wein testen. Playlists. Mhm.
Das nächste ist schon
das
wieder.
Nächste,
what the fuck?
Das passend
das zu ist so dieser unglaublich gut. Ich habe mich so betisst, als ich das Ding gesehen habe. Das ist auch schon, ein paar Wochen
ich weiß alt, nicht, es ist schon ein bisschen älter. Ja. Passend zu dieser Sendung.
Es ist so gut.
The Top 10 Horrible Book Covers. Ja, es ist, guckt es euch einfach an. Ich meine, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ja. Also es gibt Bookcovers und da drunter noch ein Dummspruch und dann ist es quasi fertig. Und mehr braucht man auch nicht und das ist echt lustig. So.
Das ist einfach.
Aber ist da auch, ich glaube, Identifying Wood ist, glaube ich, nicht dabei. Das ist aber auch echt ein gutes Buchholz, muss ich sagen.
Ja, wenn du mal wissen willst, wie Holz aussieht.
Yep, it's wood.
Nee, ich glaube, mein Lieblingstitel ist Cooking with Pooh.
Cooking with Pooh.
Winnie der Pooh-Bär.
Oh, with Pooh. Get it.
Ja, ja.
Sehr cool.
Oder Computer Programs for the Kitchen ist auch sehr gut.
How to avoid big chips.
Ich hab mir das angeguckt, ich wollte es ja verschenken, aber du kannst es nicht kaufen.
Nein.
Old with bananas.
Jedenfalls, ja.
Ja, Bananen.
Open Build Service, Ingo Ebel.
Ja, genau.
Was macht man bei Open Build Service?
Open Build Service ist ja so ein Ding von SUSE, also vom SUSE-Team. Hieß ja früher Open SUSE Build Service, haben sie ja umbenannt. Und da kannst du dann Programme einstellen und auf verschiedenen Plattformen kompilieren lassen. Und das Ding kann jetzt seit der neuesten Version, also seit der 2.4er, auch Package Build, also Arch Linux, neben Debian und RPM-basierten Distributionen, kommt jetzt eine weitere große dazu. Arch Linux, yay. Und deswegen wollte ich das jetzt mal picken. Und wenn ihr selber ein Programm habt, was ihr nicht auf zigtausend Plattformen irgendwie durchkompilieren wollt und euren Leuten zur Verfügung stellen wollt, dann könnt ihr euch das mal angucken.
Einfach also der mal fährt durchkompilieren.
Dann, genau, der fährt dann so lauter Maschinen hoch und macht
so,
das für euch.
So gut, How to Avoid U-Chips ist gerade auf amazon.de für 1780 Euro zu haben.
Du, wenn du mal von einem großen Schiff gerammt wurdest, dann weißt du, dass das jeden Euro wert ist.
Auf jeden Fall. Ja, oder wer wäre, weil du wurdest ja gerammt.
Was ist Euphloria?
Das ist einfach mit hier.
Das ist ein ziemlich cooles iOS-Spiel. Also das ist so ein bisschen Echtzeit-Strategie-Spiel. Du bist irgendwie, das ist ein bisschen ein interessantes Setup. Du hast Asteroiden, die musst du besiedeln. Du bist eine Pflanze, die besiedelt Asteroiden. Und dann hast du so... Nee, ja, ist halt so. Ja. Das ist ein interessantes Setting, ist ganz cool, weil es auch einen ziemlich netten Sound hat und wenn man dann rein und raus zoomt, dann ändert sich auch die Lautstärke von den Dingern, die du hörst.
Euphloria gab es mal im Humble Bundle Android und für... Cool. Für
also ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Spiel.
Und ich habe es sogar, glaube ich, auf meinem Telefon.
Ich spiele das momentan auf dem iPhone, das gibt es auch eine iPad-Variante, ist echt nett gemacht und macht Spaß.
Sieht ein bisschen aus wie Gal Confusion.
Kenne ich nicht.
Sieht
so ein bisschen so aus.
Ziemlich alt, aber das ist, da hast du auch Planeten, du musst dann Schiffe zwischen den Planeten hin und her schicken.
Du hast halt irgendwie 30 auf einem.
Und also hört sich vom Konzept ähnlich an, da ist es halt ein anderes Setting. Du bist jetzt irgendwie eine Pflanze, die Asteroiden besetzt. Ja.
Ja, ähnlich.
Und du hast irgendwie so Samen, die du hin und her schickst und dann kannst du die wieder upgraden und Geschichten. Aber es ist echt cool gemacht. Mal
gucken, welchem Humble Bundle das war.
Okay.
Humble Bundle für Android 4.
Genau, ich bin immer... Bin immer auf der Suche, eigentlich nicht, aber ich habe neulich mal gesucht, Snapshot-Plugins für Vagrant, dass du von Vagrant von der Kommandozeile aus Snapshots anlegen kannst und auch wieder zurückrollen. Benutze ich gerade nicht so wirklich aktiv, aber eins unserer Produkte, wenn wir da Tests schreiben, hast du halt keinen Bock, immer wieder den SQL-Dump und alles Mögliche ein- und auszuspielen und Dateien und bla, sondern wäre eigentlich ganz gut, wenn man das einfach mit Vagrant selber machen könnte. Wenn du einfach sagst, hier Vagrant hoch, mach einen Snapshot, start den ersten Test, roll den Snapshot zurück, start den zweiten Test, roll den Snapshot zurück. Und da gibt es Vagrant VBox Snapshot, ein Plugin für Vagrant 1.1 Plus.
Okay. Warum hast du nicht Sahara genommen?
Das benutze ich auch gerade, aber das ist jetzt noch eine andere Version und die sieht irgendwie ein bisschen sauberer aus.
Okay, also ich musste mal Not Vagrant schreiben, weil mich das so hart angenervt hat und das waren halt irgendwie 5 Zeilen Shell oder so.
Ja,
genau dieses schon. Shit reingepatcht haben und das ist halt. Ah, Vagrant ist einfach viel zu groß für das, was es macht.
Ja, das stimmt schon.
Einfach egal, was sie sagen, wir müssen irgendwie kompatibel sein, ist mir egal, ihr seid fucking 500.000 Zeilen
oder so. Der neue Vagrant, der macht jetzt zumindest noch VirtualBox.
Der ist auch noch modular.
Nein, nicht VirtualBox, der macht VMware.
Ja, und AWS gibt es ja auch Plugins für.
Ja, das ist alles Quatschkram, das ist alles viel zu groß einfach.
Stimmt.
Viel zu groß.
Audiobookbinder.
Das ist mir letztens mal aufgefallen. Das ist eine App, die gibt es im Mac App Store, die ist kostenlos. Und ich hatte früher, ich habe da viele so Audiobooks, die ich hatte, die habe ich mal in...
Gekauft?
Ich hatte die tatsächlich auf CD. Okay. Und hab die als MP3 eingerippt und jetzt will man die natürlich auch irgendwie auf dem iPhone oder auf dem iPad oder sonst wo lesen. Mhm. Und da gibt es ja dieses M4B-Format. Und das ist eine relativ nett gemachte App, die gut funktioniert, womit man einfach MP3s oder irgendwelche Audiobooks, die man in anderen Formaten hat, die wirft man da rein, sagt hier, gib mal ein Cover, gib mal einen Titel an, der tut auch die einzelnen Files dann gleich als Kapitel einfügen und dann fällt dann M4B hinten raus, was du dann auf dein iDevice synken kannst und damit kannst du dann halt deine Audiobücher hören.
Oder du lädst einfach direkt so runter.
Kann man auch machen. Wie gesagt, ich hatte da noch Sachen.
Ja, perfekt. Dann ist natürlich optimal, wenn man dafür auch eine kostenlose App hat.
Ja, oder gerade, ich habe das, glaube ich, früher mal gepickt, einen Freund von mir, der spricht so Creative Commons Hörbücher ein, der hat unter anderem Little Brother von Cory Doctorow eingesprochen und die kann man alle kostenlos runterladen, aber halt nur als MP3 und für sowas ist es dann halt ganz nett, wenn man dann
ich
sagen
kann. Ich habe da auch ein anderes Projekt noch am Laufen, beziehungsweise irgendwie auf
Scale gerade. Mal picken.
Und zwar Indiebooks. Und die Idee ist halt, dass du auch Hörbücher einsprechen lässt, Public Domain Bücher und zwar von Indern und dann auf Englisch. Und es ist dann einfach super lustig, weil einen super lustigen englischen Akzent haben. Und dann hast du quasi Indie-Books und alle denken, es ist independent, aber in Wirklichkeit sind Inder.
Oh Mann. Felix.
Was? Das ist einfach die beste Idee und die Leute werden sich total freuen. Und dadurch, dass quasi also die Workforce relativ preisgünstig ist, im Gegensatz zu den europäischen Maßstäben, kann man das einfach mal machen als Zeitprojekt. Aber ich bin dazu noch nicht gekommen. Und wenn ihr da Interesse habt, das quasi mit mir zusammen durchzuführen, dann könnt ihr euch direkt an mich wenden. Einfach per irgendwie, geht bestimmt. Twitter oder was ist
Twitter, ADN, Facebook,
Chat. Also ich kann das gerade mal verlinken. Das aktuelle Projekt von diesem Menschen, der auch echt gut Hörbücher sprechen kann, ist eine Creative Commons Version von dem Buch Incommunicado. Das habe ich mal angehört, also nicht komplett durchgehört. Ich bin da irgendwie bei, gibt es auch als Podcast zum Runterladen. Ich bin da irgendwie bei Folge 5 oder 6 oder so gerade.
Felix oder so heißt der,
nee, oder? Nee, Flo, glaube ich.
Incommunicado ist tatsächlich ein Adjektiv oder Adverb, was ich hier abgefahren finde.
Sehr gut.
Ja, ich verlinke das gerade hier mal.
Mach das
dann kann man das mal.
Mein Pick ist How to Fold Army Clothes. Oder nicht wirklich Army Clothes, Clothes Army Style eigentlich, aber das Video heißt falsch.
Oh,
Noobs. Bin fast so ein Typ, zeigt, wie so die US-Armee ihren Leuten beibringt, Klamotten zu falten. Und,
Fabian?
Achso, ja, anderes. Ja. Nee, auf jeden Fall zeigt er so ein Typ, wie du so T-Shirts und Hosen und Socken und so zu möglichst kleinen Bällen zusammenrollen kannst, die aber keine diese Faltmarken haben. Oder nicht, zumindest nicht so viele. Und es ist echt krass, wie der T-Shirts auf irgendwie so Faustgröße kriegt, indem er einfach so zwei Falzen, drei Falzen zusammen rumrollen und dann irgendwie sich selber noch zumachen lassen. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ich irgendwann wieder einen Koffer packen müsste. Dann mache ich nämlich, glaube ich, das und habe dann unendlich viel Platz und die sind alle kompakt und können auch nicht auseinander ploppen und lohnt sich anschauen.
Also was immer zu empfehlen ist, die Sachen nicht zu falten, sondern einfach nur zu rollen. Mhm. Dann kommst du auf einfach viel, viel mehr Platz.
Genau, und der zeigt dir halt auch noch, wie du die so
kleinrollst.
Ein bisschen faltest, dass sie den möglichst kleinen, die kleinste Rollfläche
und irgendwie haben. Und du hast dann quasi so eine Falz, die du dann noch drumstülpen kannst, dass es einfach so klein bleibt.
Das ist sehr cool.
Und das habe ich gerade gesehen,
Das macht er jetzt mit T-Shirts, mit Hosen und mit also mit Shorts leider.
Wahrscheinlich
mit
wird er direkt irgendwann erschossen, weil er das diese geheimen
Top-Secrets. Oh Gott, er ist ein Whistleblower. Jetzt können die Terroristen auch ihre Klamotten in den kleinen Koffer kriegen.
Nein. Die Möglichkeiten, die sich damit ergeben für die Terroristen.
Ey. Ja. Departure.
Ich find's cool. Ich mache hier ein +1 oder so. Kann ich das? Mag ich. Mag ich.
Departure. Das ist eine nette iOS-App, wenn man oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendelt. Also du kannst da so Favoriten angeben. Kannst sagen, hier Stadt, Ziel. Und der zeigt dir dann immer aktuell, sobald du die App aufmachst, die nächsten Abfahrtdaten an. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich bin jetzt gerade auf der Arbeit, ich muss demnächst los, dann holst du dein Telefon raus, guckst drauf, siehst, okay, in 2-3 Minuten fährt meine Bahn, muss ich jetzt los. Und wenn man dann die nächsten Fahrzeiten will, dann kann man so ein bisschen hin und her swipen und kann dann sagen, hier in diesem Termin zeig mir mal die nächste Bahn oder die übernächste an. Und du kannst auch einfach mit einem Tab dann Stadt und Ziel vertauschen, sodass du sagst, okay, ich bin jetzt irgendwo hingefahren, ich möchte jetzt wieder zurück. Und ersetzt für mich jetzt nicht die anderen ÖPNV-Apps, die man so hat, so DB-Navigator oder hier für Stuttgart die SSB Fahrinfo heißt sie, glaube ich. Aber ist so, wenn man öfters zwischen zwei Punkten oder zwischen mehreren Punkten hin und her pendelt, ist es ganz cool. Und kostet irgendwie 1,80, glaube ich, und war es mir wert. Ist auch ganz hübsch gemacht und in den Screenshots sind lauter Stuttgarter Fahrpläne zu sehen. Ich vermute mal, dass es irgendwie der Entwickler kommt hier aus der Gegend.
Ja. Da muss es quasi gut sein.
Quasi.
Kann ja auch vorbeikommen.
Sagen mal die lokale Wirtschaft unterstützen oder so.
Maximal.
Genau, habe ich gerade gesehen, weil wir vorhin ja über Photoshop geredet haben. Bei mir ist gerade ein Update für Pixelmator angekommen. Und da ist jetzt ein neues, sie nennen es Major Release, ist Release 2.2 rausgekommen und hat neue coole Tools und kostet momentan, glaube ich, nur $15. Also das lohnt sich halt auch schon deswegen, weil man damit echt sehr viel machen kann, wofür man dann halt auch kein Photoshop mehr braucht. Und also ich habe das einmal gekauft, benutze das irgendwie mit Mac App Store auf meinen ganzen Rechnern und das ist echt cool eigentlich. Also gerade so, ich benutze es, um so Fotos ein bisschen aufzuhübschen. Man hat da relativ nette Effekte, um so Farbkorrekturen und so Geschichten zu machen. Und ist ein echt nettes Tool, wenn man mal so ein bisschen Grafiken, ich würde es mal sagen, fürs Web oder für den privaten Gebrauch bearbeiten will. Also ein Freund von mir hat da letztens ein bisschen gerantet darüber, weil er halt versucht hat, ich weiß nicht, 6000 mal irgendwas Pixelbild für ein Plakat damit zu editieren, weil das Ding halt dann Speicher gefressen hat ohne Ende. Aber ich glaube, dafür ist es halt auch nicht gedacht. Aber so für.
Nee, er hat einfach zu wenig Speicher.
Oder er hatte zu wenig Speicher.
Wenn er bloß irgendwie 4 GB Speicher hat für 6000 Bilder.
Ja, 6000
Pixel. Punkte. Hm? Ja, selber schuld.
So. Also ist jetzt ein größeres Update und ist momentan auch relativ günstig für eine Weile, steht jetzt gerade nicht dran, wie lange, aber $15 für dieses Programm ist quasi geschenkt. Daher lohnt sich's. Genau, Fein und dann habe ich gleich noch was. Ich gucke ab und zu auch unter anderem mit meiner Freundin Serien und da ist es ein bisschen blöd, weil die gerne Untertitel hat und dann musste ich bisher immer so, ja, ich muss jetzt irgendwie auf irgendwie einschlägige irgendwie opensubtitles.com oder .org oder sowas gucken und mir Untertitel runterladen, die richtig benennen und die in den Ordner schieben und so, das ist alles nervig, das geht zwar, aber da ist mir FileBot in den Schoß gefallen und das kann das alles automatisch. Ist zwar ein furchtbares Java-Tool, was dir auch irgendwie Java-Stack-Traces wirft, wenn es kaputt geht.
Bei mir sagt er immer, was sagt er, X-Address kann keine irgendwas Attribute schreiben. Ich weiß nicht warum, aber es mir.
Ja, also bei mir
beschwert es sich immer. Das falsche Fallsystem.
Ja. Ja, aber was will denn der komisch extendete Attribute schreiben? Der soll, der verschiebt eine Datei.
Ja, genau. Also der kann nicht nur Untertitel automatisch runterladen, sondern der kann auch noch, deine Filme und Serien automatisch umbenennen, so nach einem Schema.
Sachen
und
extracten, wenn du willst.
Ja, genau. Der kann alles Mögliche. Ich benutze ihn eigentlich nur, um Untertitel runterzuladen und das kann der auch gut genug. Also bei mir, ich habe es jetzt mal über ein paar Serien drüber laufen lassen, da hat er nicht alles gefunden, aber so einen Großteil davon und die restlichen 2-3 Folgen, die kann man dann auch noch von Hand runterladen. ja. Ist ganz cool, weil ich habe das halt einfach auf meinem Server installiert, gibt es auch eine CLI dafür, kann man komplett in der Kommandozeile benutzen, ist trotzdem ein Java-Tool und man muss sich dann eine Java-Runtime installieren, dann wirft er komische Stack-Traces und sonst irgendwas, aber ist halt Cross-Plattform und tut immer überall. Also nicht immer, aber überall. Oder?
Sehr gut. Ach, gibt's auch im Aua.
Aua! Ja, ich habe es ja auf Arch Linux installiert auf meinem Server.
Wunderbar.
Hat auch eine grafische Oberfläche, wo man dann irgendwie Sachen reindraggen kann und so, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich, nee.
Kommandozeile.
Ja.
Gut. Hä? Da ist jetzt irgendwas reingepastet, wo es nicht hingehört. Apropos Serien, ich meine, wir haben ja auch noch so einen Podcast, der sich eigentlich mehr um Serien kümmert, den Retina-Gast, da könnt ihr auch mal vorbeischauen, aber
Regina was?
Regina, genau. Regina-Cast. Okay, und wir fragen uns
mit R.
Horst, den Regina Horst.
Den Regina Horst. Sehr gut.
Wir fragen uns ja jede Woche da immer, wo ist Regina?
Eigentlich nicht. Aber.
Doch, wenn ich dabei bin, frage ich das immer. Es wird bloß immer rausgeschnitten. Deswegen. Ja. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe eine neue Serie angefangen zu gucken. Defiance. Eine neue Science-Fiction-Serie mal. Ich meine, zumindest im Kino hat ja Science-Fiction gerade wieder hoch im Kurs. Star Trek. Ist gerade angelaufen.
Ja. Star Trek ist passiert, ja.
Star Trek angelaufen? Was war das?
Heute ist er angelaufen.
Holy
genau, fuck. Star Trek. Ich habe bereits, also wenn du magst, ich könnte vielleicht noch eine Karte dazu reservieren. Nee. Den Samstag. Egal, dann nicht.
Samstag muss ich Dinge tun.
Ich wurde ja dazu gezwungen, diese Karte zu reservieren. Nicht, dass ich nicht trotzdem rein wollte, aber halt, mir war es auch egal gewesen, wenn ich jetzt in zwei Wochen. Aber ja.
Wenn würde ich ihn nur auf Englisch sehen?
Ist OV. Der läuft in Innenstadtkinos im OV. Mal gucken.
Okay.
Ja.
Also, Defiance-Serie: Aliens sind abgestürzt oder haben den Planeten terraformt. Viele Aliens, 8 Rassen sind es jetzt irgendwie, leben da zusammen in der Stadt und die wird auch bedroht und Konflikte und
pipapo. Oh Gott.
Ja, und ich weiß noch nicht so richtig, wo die Serie hin will, aber ist.
Wahrscheinlich zu mehr Aliens.
Nee, yeah, das glaube ich jetzt nicht.
Mehr?
Nee.
Weniger jetzt?
Vielleicht.
Gleich viele jetzt?
Ja,
gleich viele. Oh, shit.
Ist auf jeden Fall mal endlich wieder eine Science-Fiction-Serie im Fernsehen. Also zurzeit erst nur in den USA, aber wird bestimmt bald bei uns kommen. Und ja, jetzt mal gucken, wie viele Zuschauer die so kriegt und ob sie dann auch noch zweite Staffel und so kriegt. Es hat jetzt gerade erst angefangen, also sind, glaube ich, erst bei der vierten Folge oder sowas. Und es ist mal wieder toll, dass es Science-Fiction gibt. Dann hat in unseren Kommentaren noch der H43Z geschrieben, dass Hannibal und Rectify total toll sein sollen. Habe ich jetzt keine Ahnung von. Rectify ist auch...
Rectify werden wir demnächst eine Pilotenprüfung machen. Ich habe den allerdings momentan auch noch nicht gesehen. Werde ich vielleicht heute Abend, wenn nicht vielleicht auch morgen, also in den nächsten paar Wochen kommt da wahrscheinlich auch noch eine Pilotenprüfung auf Retinacast.de.
Genau, wollte ich jetzt auch nur einfach so stehen lassen. Also
Hannibal weiß ich nicht, ob wir da schon was gemacht haben. Ein paar von uns haben den gesehen und ist scheinbar halt so ein bisschen sinnlose Gewalt und Blutspritzen und so. Ich habe den jetzt selber noch nicht gesehen.
Blutspritzen, das ist ja ein Film über AIDS.
Nein. Aber sowas ähnliches.
Na gut.
Achtung, da kommt jemand hinter dir und gibt dir eine Blutspritze.
Hätte ja sein können.
Ja.
Drogenfilm.
Drogenfilm.
Genau. Willkommen im Drogenfilm.
Ich hoffe, ihr hattet jetzt genug Drogen. Wir hatten jedenfalls noch nicht genug. Wir werden jetzt noch eine Weile weiter trinken hier. Und
was? Tun wir dies?
Wirklich?
Also ich trinke jetzt noch weiter. Okay. Ich weiß ja nicht, was ihr macht.
Kannst du alleine trinken einfach.
Wir können ja die Mikros offen lassen, vielleicht.
Die Mikrowelle offen lassen.
Nein, die sollten wir jetzt nicht offen lassen, sondern gleich wieder zumachen.
Ah, das ist ja egal.
Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät. Oder so.
Genau.
Ich glaube nicht.
Wie nicht.
Kein Spaß.
Du hast höchsten Spaß in deinem Gerät, stimmt.
Felix hat Spaß mit seinem Passwortlaser.
Oh. Mein Passwortlaser.
Passwortlaser.
Ja. Finde ich voll Laser von dir.
Ja, total voll Laser, wie du abgehst.
Ey. Ja, richtig.
Gut, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschö.
Tschö. Ciao.